Hast du schon mal deine Eltern oder Großeltern, wenn sie noch leben oder so, hast du die schon mal porträtiert oder fotografiert? Ich habe das all meinen Großeltern verpasst, außer bei meinem Opa.
Ja.
Den habe ich, ich glaube, der ist sehr alt geworden, muss man sagen. Der ist 96 geworden oder ist im 96. Lebensjahr verstorben. Und so 1,5 Jahre vorher oder so habe ich mir irgendwann mal gedacht, ich muss meinen Opa fotografieren, weil ich habe also ganz eine besondere Beziehung zu meinem Opa gehabt und durch meinen Opa bin ich zur Fotografie gekommen. Also der hat auch irrsinnig gern fotografiert und so. Und die Serie ist die einer der wichtigsten, die ich je in meinem Leben fotografiert habe, wahrscheinlich.
What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und für diejenigen, die sich gewundert haben in Episode 107, da habe ich nämlich gesagt, What's the Story, der Podcast, bei dem es um die Geschichten geht. Das passte an dieser Folge tatsächlich ganz gut, weil Bob da war und wir über kein einziges Foto gesprochen haben. Aber es ist trotzdem der Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht, um das einmal klarzuziehen. Und Bilder ist eine ganz gute Überleitung, denn für diejenigen, die Episode 104 gehört haben, da war Nico zu Gast. Nico von Art Meets Education. Und wir haben in der Episode eine Bildversteigerung announced, ein Blind Bidding. Das heißt also, ihr konntet für ein Foto, für das Foto Play With Me, was der 8-jährige John geschossen hat, das konntet ihr ersteigern, den Print davon in A2. Und zwar hat das die Prezelina gewonnen. Ich hoffe, ich sprich das richtig aus. @Prezelina. Du wirst schon eine Nachricht bekommen haben, wenn diese Folge erscheint. Vielen, vielen lieben Dank, dass du das Bild ersteigert hast. Ich hoffe, es bekommt einen Ehrenplatz und mit diesem Betrag, den du geboten hast, können wir oder kann Art Meets Education ungefähr 3,5 Wochen Schule für die Kids finanzieren, was ich total großartig finde. Wenn ihr Episode 104 noch nicht gehört habt, dann macht das sehr gerne. Wenn ihr Art Meets Education noch nicht kennt, dann checkt die gerne mal aus. Links gibt's in den Shownotes. Und dann hört euch die Folge gerne nochmal an, aber hört euch erst bitte diese Folge an, denn die wird ziemlich genauso zauberhaft werden wie Episode 104, da bin ich mir sehr sicher, denn wir haben heute einen Gast. Wir haben schon länger Kontakt irgendwie und wir wollten das immer mal machen und irgendwie hat es nicht irgendwie geklappt, weil wir es beide nicht gepusht haben und jetzt hast du eine Nachricht geschrieben, ey, wir wollten doch nochmal und jetzt sind wir da. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
Hallo, hi, freut mich.
Ja, jetzt.
Ja, ich habe deswegen gepusht, weil du mit Marvin mal wieder drüber gesprochen hast.
Genau.
Dass so wenig Frauen im Podcast waren, da haben wir gedacht, tja, mein Lieber.
Ja.
Wir hatten da was geplant, aber irgendwie, naja, verläuft sich ja manchmal im Sande und deswegen.
Genau, jetzt vielen, vielen Dank, dass du den Reminder gesetzt hast und dann geht's auch manchmal ganz, ganz schnell. Also jetzt haben wir ja gefühlt nicht mal eine Woche quasi zwischen deinem Hallo und jetzt dem Aufnahmeknopf und das freut mich sehr, weil ich glaube, du hast viele tolle Geschichten zu erzählen und bevor wir dich oder du dich vielleicht gleich einmal auch vorstellst mal selbst, habe ich einen kleinen Fragenhagel für dich vorbereitet. Da würde ich einfach mal direkt reingehen. Dann hole ich mir mal hier mein iPad. Bist du ready?
Ich bin ready.
Cool. Nadine, heute schon fotografiert?
Ja.
Was für eine Frage, oder?
Ja, ich komme gerade von einem Job. Ja.
Berge oder Meer?
Hui, zum Leben die Berge, zum Urlaub machen das Meer.
Okay.
Gilt das?
Gute Antwort. Was sind eigentlich Marmeladenglasmomente?
Tja, ich würde sagen, so die kleinen Alltagsmomente zwischendrin, die festgehalten gehören.
Okay. Das habe ich nämlich auf deiner Homepage gefunden und dann natürlich gegoogelt und es kommt aus der jüngeren Literatur von einer Autorin, die das irgendwie in ihren Romanen verwendet. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Habe ich noch kein Gefühl für dieses Marmeladenglas-Moment, aber die Beschreibung, wenn man dann so ein Marmeladenglas aufmacht und einmal dran riecht und dann geht's einem gut, finde ich irgendwie ganz, ganz süß.
Ja, ich verwende es immer eher so als Erinnerungskästchen quasi, also so das Marmeladenglas, in dem man so die wichtigsten Erinnerungen packt.
Sehr schön, okay. Oh, also wenn es dann gespült ist und rauskommt aus der Spülmaschine ja. Und frisch ist. Okay, I see.
Eher so, ja. In der Marmelade.
Dein größter Fail bei einer Hochzeit?
Puh, da muss ich fast nachdenken. Also so direkt bei der Hochzeit ein Fail war vielleicht eher, ja, ich würde mal sagen, so beim Gruppenfoto, dass ich irgendwie Mama und Papa gesagt habe, sie sollen vielleicht noch ein bisschen mehr kuscheln, aber dass die schon seit 2 Monaten getrennt waren, hat mir vorher keiner gesagt. Also ich würde mal sagen, das war vielleicht ein bisschen unangenehm. Ansonsten bis dato eigentlich alles recht gut abgelaufen, die letzten 13 Jahre.
Toi, toi, toi. Social Media in der kreativen Arbeit ist
wichtig, um seine Arbeit zu präsentieren. Also und schon auch ein bisschen, um Inspiration zu finden, mit anderen Leuten zu connecten. Also so ein bisschen, ja, Social Network ist schon schön, um nicht so kompletter Einzelgänger zu sein und zu versumpfen, würde ich sagen.
Deine Weisheit des Tages?
Ich habe immer so einen Lieblingsspruch und der heißt im Alltag Liquid Poesie. Mache ich ganz gern.
Oh, das ist gut. Ich bin ziemlich sicher, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Was sagst du denn zu Fotografie ist mein Yoga? Das ist so mein Spruch.
Ja, verstehe ich gut und gehe ich mit dir.
Stimmst du zu? Bilder müssen gedruckt werden.
Ja, definitiv.
Okay.
Also ich bin großer Fotobuch-Fan, also von dem her.
Sehr gut. Wie, wenn du deine Alltagspoesie festhältst, worauf wir gleich noch kommen, wie viel Fotobücher hast du denn von deinen täglichen Fototrips, von deinen täglichen Fotoreisen, die du machst?
Ja, da bin ich classy natürlich super schleißig. Ja? Nein, also es geht. Also von den Reisen gibt's zu jeder Reise ein Buch. Also da bin ich sehr brav. Aber wenn es um die Alltagspoesiebücher geht, also so die jährlichen Fotografien, die so entstehen, das habe ich mal so 2-3 Jahre recht brav gemacht und also ich glaube, ich habe schon seit 3 Jahren vernachlässigt oder so. Also ich hinke sehr nach, sagen wir es mal so. Muss ich mal wieder aufnehmen.
Kann ich nachvollziehen und fühle ich sehr. Ich liebe das Leben in den Bergen, die Wälder, Füchse, Tattoos, Singer-Songwriter-Musik, Tee, Japan und mein Fernweh am Meer zu stillen. Das ist das, was du auf deiner Homepage geschrieben hast. Ja, und das ist eine sehr große Spannbreite, heißt das so? Eine sehr große Spanne an super vielen verschiedenen Dingen.
Ja.
Magst du dich, jetzt wo wir den Fragenhagel erledigt haben, so einen Haken dran gemacht haben, was müssen wir noch über dich wissen? Vielleicht stellst du dich einmal so ganz kurz vor, wie du dich vorstellen würdest, wenn du in einen Raum kommst und man fragt, guck mal, die kenne ich zwar von Instagram, aber wer ist sie denn?
Wer ist sie denn, die Frau Herzflimmer, ne? Also ich stelle mich zwar meistens immer total professionell mit Nadine vor, aber alle Freunde und so, die mich kennen, sagen eigentlich alle Dini zu mir. Also das ist eigentlich mein Spitzname. Und ich bin selbstständige Fotografin und Illustratorin. Also ich fahre ein bisschen zweigleisig. Und das liegt, glaube ich, einfach auch an meiner nicht vorhandenen Entscheidungsfreudigkeit, wie heute schon mal besprochen.
Ja.
Ich wollte mich nie entscheiden. Ich habe irgendwie immer gezeichnet und fotografiert und meine Mama hat immer so liebevoll gesagt, ich bin immer als Kind schon mit dem Pinsel in der einen und mit der Kamera in der anderen Hand durch die Gegend gelaufen. Das war immer so der Spruch von der Mama. Und ja, das habe ich irgendwie nie aufgehört und deswegen habe ich irgendwann einmal beides zu meiner Berufung Selbstständigkeit gemacht und genau, und das ist eigentlich auch eine super schöne Abwechslung. Also mein Alltag ist halt sehr bunt gemischt. Und besteht halt sowohl aus People-Fotografie und Porträt und Reportagen und auf der anderen Seite aus Illustrationen, Wandmalereien und so weiter. Also ganz, ganz bunt gemischt und genau, bin in den Bergen zu Hause, bin eigentlich ein Wiener Stadtkind. Also ich bin eigentlich Österreicherin und genau, komm aus der Stadt, aber lebe mittlerweile auch schon seit ja fast 15 Jahren in den Bergen und fühle mich das Jahr zu Hause und das ist ein ganz schönes, ja, so ganz schöner Platz, um im wuseligen Alltag zur Ruhe zu kommen. Genau.
Das hört sich ganz, ganz toll an, wenn meine Fantasie jetzt gerade so anspringt und du sagst, ich lebe in den Bergen, dann stelle ich mir so eine einsame Almhütte vor. Man hört morgens die Kühe und die Kuhglocken, wenn sie auf die Weide gehen und die, man sieht im Hintergrund immer Berge mit Schnee bedeckt, und wie trifft es das, oder wie
muss es trifft fast außer die Einsamkeit. Also wir wohnen schon super idyllisch, muss man sagen. Also wir haben einen ganz unverschämten Blick auf den Watzmann. Also ist schon sehr schön. Und wir wohnen auf einem ganz, ganz alten Hof, wo die Familie von meinem Mann zu Hause ist. Und wir haben da einen eigenen Teil, wo wir wohnen. Und wir haben auch die Kühe und die Kuhglocken vom Haus und die Hühner und der Hahn, der dich morgens weckt. Es ist aber eine Straße, die bei uns vorbeigeht. Also es ist nicht ganz so einsam, aber trotzdem sehr idyllisch und sehr schön. Also macht schon was her.
Ja, schön. Wenn wir nach Kroatien fahren, da machen wir in der Regel unsere Urlaube. Da fahren wir dann immer durch Slowenien, und wir fahren natürlich auch durch an München vorbei und durch Österreich. Mhm. Aber gerade so im Bereich auch Slowenien und die Ecke, denke ich immer so, naja, irgendwie, warum muss man sich eigentlich entscheiden, Berge und Meer, Meer und Berge, was man will? Man kann doch irgendwie auch aufteilen, man kann auch beides doch ganz cool finden, genauso wie du das mit der Illustration und der Fotografie hast, ne?
Mhm. Ja, ich war irgendwie immer ein Fan davon, mich nicht entscheiden zu müssen. Also sowohl jetzt, was die zwei Bereiche zu arbeiten betrifft, aber auch, ich finde auch in der Fotografie. Also es gibt, glaube ich, da so ein bisschen diese zwei verschiedenen Lager. Die einen sagen, spezialisier dich, weil sonst wird dir sowieso nichts und du musst dich auf eins konzentrieren, damit du wirklich gut wirst. Und ich bin aber eher so Fraktion, die Fotografie hat halt einfach so viel zu bieten, und auch allein, wenn man sich jetzt nur die People-Fotografie anschaut, du kannst Porträts machen, du kannst Reportagen machen, du kannst das Ganze mischen, und ja, ich wollte mich halt nie entscheiden, und das macht es eigentlich auch ganz schön und ist für ganz viele Jobs und Projekte super förderlich quasi, dass ich auch in so vielen Bereichen zu Hause bin. Also das war für mich irgendwie immer sinnvoller.
Ja, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, sich zu spezialisieren oder spezialisieren zu sollen. Ich war in meiner beruflichen Laufbahn auch immer eher so die eierlegende Wollmilchsau und derjenige, der alles ein bisschen konnte, aber nichts überragend gut so. Aber dafür war ich der alles immer auch konnte so. Und hatte da zum Beispiel, das ist schon 100 Jahre her, habe ich mich mal beim VfL Bochum beworben. Und die haben gesucht nach entweder einem klassischen Pressesprecher oder jemandem, der nur schreiben kann, oder jemand, der irgendwie alles kann. Und das war ich dann in der Position, der vorgeschlagen wurde. Und am Ende haben sie sich aber für einen klassischen zweiten Pressesprecher entschieden, was völlig war fein war.
Ich finde an sich, manchmal spezialisiert man sich ja dann trotzdem so ein bisschen und hat dann so seine Fables und seine Favorites oder Bereiche, in denen man super gern arbeitet. Aber ist ja auch nicht verkehrt, wenn man andere Bereiche vielleicht einfach auch kennt und so. Ich habe das im Studium schon gelernt, im Studium bei mir war es sehr unterschiedliche Bereiche, also auch 3D-Animation und Audio und so weiter, wo man reingeschnuppert hat während dem Studium und sich dann spezialisiert hat. Und ja, ich bin kein 3D-Visual Artist worden, aber es ist gut zu wissen, wie das alles funkt und wie das so abläuft. Und das war für Projekte immer total gut, weil man einfach auch ein bisschen Ahnung gehabt hat, was die anderen so machen und wie viel Aufwand das ist und so weiter. Also von dem her, glaube ich, nie verkehrt.
Ja, vor allem finde ich auch, man lässt ja, also das ist ja der typische Blick über den Tellerrand auch, man ignoriert ja Dinge einfach, die vielleicht einen auch inspirieren könnten. Also wenn ich jetzt denke, ich mache Reportagefotografie super gerne, und ich glaube, das ist auch das, was ich am besten kann. Und ich liebe aber auch Sportfotografie. Und wenn ich aber Sportfotografie so machen würde wie so klassische Sportfotografen, dann wäre das nicht meins. Stattdessen mache ich dann lieber eher den reportagigen Bereich oder den dokumentarischen Bereich. Und schon verbindet man zwei Sachen miteinander. Und am Ende wird es dann ja auch cool und hoffentlich. Also
ich wollte gerade sagen, bietet ja voll oft auch so bisschen neue Welten vielleicht, weil es ist oftmals dann vielleicht eine andere Herangehensweise, weil eben so vielleicht manche eher eingesessenen Sportfotografen einfach sagen, okay, also in der Sportfotografie macht man halt das und das, weil das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Und dann kommt jemand mit, keine Ahnung, einer Fuji oder Leica her und macht einfach was absolut anderes und reportagigeres und heizt dann nicht mit einem 300 mm drauf. Ja? Also das, ja, von dem her glaube ich, ist es schon ganz cool, dass ja diese Blickwinkel auch zuzulassen einfach.
Ja. Und du hast ja dann genau dasselbe sozusagen in der Hochzeitsfotografie ja auch, ne, wo du auch ganz viele Dinge mit reinnimmst, die du dir von anderen Bereichen einfach als Puzzle rübernimmst und dann da umsetzt wahrscheinlich, oder?
Ich sage immer, wenn man Hochzeiten fotografiert, muss man schon gut in ziemlich vielen Bereichen sein oder gut, aber es ist halt auf jeden Fall nicht schlecht, weil du machst halt einerseits Porträts, du machst natürlich ganz viel Reportage und Doku, du machst zwischendrin mal Architekturfotografie, vielleicht ein bisschen Foodfotografie, wenn man das Essen auch noch schön ablichten möchte, und von dem her sind diese ganzen Bereiche abzudecken, also du lernst halt einfach super viel in der Hochzeitsfotografie, du lernst sehr viel zu improvisieren, du lernst wirklich mit Licht umzugehen, also mit natürlichem Licht, das ist besonders, weil in der Porträtfotografie, je nachdem, was für eine Art von Porträts du machst, ich meine, ich habe da eher einen reportagigeren Ansatz, du ja auch, also das ist dieses klassische, dass man im Moment halt auch und nicht alles irgendwie versucht zu stagen und so weiter. Und in der Hochzeitsfotografie hast du das natürlich, das ist das A und O, weil du wechselst Räume innerhalb von Sekunden, wo komplett anderes Licht ist. Du kannst nicht eingreifen in die Situation. Also das wäre fatal bei der Trauung zu sagen, Leute, Licht ist total scheiße, wir müssen da jetzt einen Change machen. Also das geht ja nicht. Also von dem her hat mich die Hochzeitsfotografie, würde ich sagen, schon sehr viel gelehrt. Und komme durch eigentlich aus der Porträtfotografie. Also ich habe früher eigentlich nur Porträt gemacht. Und bin dann eigentlich so durchs Studium immer mehr so in die Reportage gekippt, würde ich mal sagen, und in die Dokumentationsfotografie und so. Also das war auch so ein bisschen meinem Fotografieprofessor damals, dem Andrew Phelps, zuzuschreiben, würde ich sagen, weil der wirklich rein aus der Dokumentarfotografie kommt. Und das waren halt einfach so Ansätze, die ich super schön gefunden habe. Und ich kann mich erinnern, die allererste fotografische Reportage oder Dokumentationsstrecke, die ich gemacht habe, die hatte noch viele Porträtansätze. Da habe ich meinen Papa fotografiert, für eine Ausstellung war das. Und da bin ich mit dem Papa quasi zurück in seine Kindheit gereist. Also ich bin zu den ganzen Schauplätzen aus seiner Kindheit gefahren. Und da war noch das Haus von meiner Oma noch da und sein Zimmer hat noch immer ausgeschaut wie directly aus den 70s, also wirklich mit den Wallarts. Da hätte sich der Marvin sehr wohl gefühlt. Haus gibt's leider nicht mehr, aber und war dann halt mit Papa so an den ganzen alten Schauplätzen in der alten Schule und keine Ahnung was. Und es war halt super spannend, da schon auch immer Porträts dazu zu mischen, also in jedem Ort, wo wir waren, einfach auch wirklich ein paar schöne Porträts zu machen. Aber halt auch mit meinem Vater da einfach durchzugehen und die ganzen Geschichten erzählt zu bekommen und die Details festzuhalten. Also irgendwie habe ich den Ansatz damals dann so spannend gefunden, dass das für mich dann irgendwie klar war, ja, ich würde das total gern verbinden. Und ja, und dann bin ich da irgendwann einmal auch unter anderem bei Hochzeiten gelandet, aber auch viel bei Handwerksstrecken. Zum Beispiel mein Mann ist Handwerker. Das war dann natürlich ja so richtig aufgelegt. Das hat sich auch ganz gut gefügt. Ja, und fühle mich da irgendwie total, total angekommen in dem Mix.
Ja, ihr habt so einen Kreativhof auch, ne, gefühlt, oder? Also so.
Eine Kunstkollektive.
Ja, echt.
Ja, ein bisschen schon. Ja, also macht's ganz gut, mit einem künstlerischen Partner zusammenzuleben. Also das ist ganz schön, weil wir einfach, also wir gehen beide sehr auf in dem, was wir machen, und dementsprechend investieren wir natürlich schon auch sehr viel Zeit in das Ganze, muss man auch sagen. Also er ist super viel in der Werkstatt. Ich bin viel am Fotografieren oder am Schreibtisch illustrieren oder was auch immer. Und das, ja, und manchmal führen uns Projekte halt auch zusammen und so. Und das macht es schon ganz schön. Und da ist die gegenseitige Unterstützung schon sehr da, ja, voll.
Ja, und das Verständnis einfach, glaube ich, auch, ne? Wenn ich glaube, wir Kreativen haben, wenn wir von der Muse geküsst sind, die beste Zeit des Lebens. Aber wenn wir dann mal in so ein kleines Loch fallen, ist es enorm schwer für uns. Und das ist für viele Leute, die nicht diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also diesen Künstler.
Manchmal ist das Verständnis
ja,
nicht da.
Genau, ja. Diese künstlerische Ader haben, da ist das Verständnis dann nicht da, dass das einen holistisch, ganz körperlich irgendwie auch schmerzt, wenn man mal gerade nicht kreativ sein kann, oder?
Also. Ja, voll. Also das ist, glaube ich, einfach wirklich so, da blutet einem vielleicht auch manchmal das Herz oder wie auch immer. Und von dem her ist natürlich schön, wenn dann jemand da ist, der einfach sagt, ja, I feel you. Ja. Das verstehe ich, auch wenn es ein komplett anderer Bereich ist bei meinem Mann und mir jetzt, aber trotzdem ist es einfach, ja, wir wissen schon, warum wir das machen und ja, warum uns das gut tut und was gibt und so. Hm.
Ja, voll schön. Du hast gesagt, du kommst gerade von einem Job. Die Frage nach, hast du heute schon fotografiert, war eigentlich auch eher rhetorisch, weil du mir geschrieben hast und das hast du auch damals, glaube ich, Olli in seinem Café mit Mehrblick Podcast erzählt. Du machst seit 6 Jahren jetzt jeden Tag Fotos bei euch in der Gegend, rundum bei euch auf dem Hof. Wow. Nee, nicht warum. Die Frage stelle ich dir nicht, die weiß ich. Aber ich hatte mir Anfang diesen Jahres oder Anfang vergangenen Jahres? Ich glaube, diesen Jahres hatte ich mir vorgenommen, auch jeden Tag bewusst ein Foto zu schießen. Ja, also wirklich nicht. Genau. Und ich muss gestehen, ich habe ja noch einen anderen Job, der ein Hauptjob ist, wo ich zwangsläufig auch nicht immer, ich habe die Kamera immer dabei, aber ich habe manchmal auch gar keine Zeit, sie rauszuholen. Auch da nehme ich mir immer ganz viele Dinge vor, aber ich schaff's einfach nicht. Ist das etwas, was dir deshalb auch besonders gut liegt, weil du da bei euch sozusagen in deinen kreativen Sphären sein kannst? Oder ist das, glaube ich, einfach nur auch eine Routine, eine Konsequenz ja, zu sein?
Ich würde Letzteres sagen, weil ich bin ja auch berufstechnisch sehr, sehr viel unterwegs und von dem her ja auch nicht immer auf unserem hübschen Hof, der sehr fotogen ist. Und ich habe irgendwann einmal, also dass ich mal so zwischendrin mal einen Alltag fotografiert habe oder so, das habe ich schon, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren gemacht und so, eher wenn dann irgendwie besondere Ausflüge oder keine Ahnung was waren. Und das hat dann so 2019, würde ich ungefähr sagen, hat es dann angefangen, dass ich wirklich so meine Kamera täglich mitgehabt habe. Und das ist wirklich für mich einfach eine Routine und man kann eigentlich immer sagen, das ist wie mein Tagebuch. Also das irgendwie gehört das dazu. Mein Herz blutet, wenn ich meine kleine Kamera daheim vergessen habe. Also wenn ich jetzt nur so unterwegs bin, irgendwo, keine Ahnung, nach Salzburg rüberfahre oder keine Ahnung, irgendwo hin unterwegs bin und ich check nach 10 Minuten, Scheiße, ich habe die Kamera zu Hause vergessen. Da bin ich schon oft wieder umgedreht. Ja, manchmal kann das Handy auch herhalten, aber ich bin einfach überhaupt kein Handy-Fotografier-Mensch. Also ich bin da wirklich, sage ich mal, mit dem Handy bin ich die schlechteste Fotografin überhaupt, weil ich es einfach so selten mache. Also mein Handy-Camera-Roll besteht quasi aus, ich fotografiere mir die Packung von einer Creme ab, weil ich es wieder kaufen will. Ich fotografiere den Parkplatz, wo ich stehe oder so. Scheiße. Also wirklich so unnötiger Krams. Und ich habe mir extra auch damals, also ich war eigentlich immer ein Canon-Kind. Also eigentlich immer so klassische Canon-Fotografin und habe dann irgendwann einmal, so 2017 oder 18 oder 17, glaube ich war es, auf einer Reise nach Rom, habe ich meine große, fette Canon mitgeschleppt und war total genervt davon, weil die so scheiß schwer war. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, jeden Tag wieder aufs Neue in der Früh überlegt, packe ich sie jetzt ein und habe es dann in meinem Rucksack hinten drin gehabt und habe es aber irrsinnig selten rausgeholt, weil so schwer und so unhandlich für jetzt mal schnell umhängen und so. Und da habe ich mir dann geschworen, ich brauche jetzt irgendeine kleinere Kamera. Und so bin ich zur Fuji gekommen. Ja, ich bin nach wie vor, da kommt wieder meine Entscheidungsunfreudigkeit raus. Ich bin nach wie vor noch immer Canon-Fotografin, was so Jobs und Shootings und so weiter betrifft. Und Fuji ist wirklich meine Alltags- und Reisekamera. Und das ist für mich auch total gut so, weil die Fuji, die fühlt sich auch nie nach Arbeiten an. Auch wenn ich meinen Job liebe, also ich liebe es zu fotografieren. Aber mit der Fuji fotografiere ich sicher auch ein bisschen anders. Und sie hängt halt einfach so leicht an mir dran und ist halt einfach ein super nices Go-To-Ding und habe ich halt dann irgendwie immer mit. Genau, und dann habe ich halt irgendwann einmal angefangen, so einige Tage in der Woche immer ein bisschen zu fotografieren und so. Und dann hat sie das einfach irgendwann so eingebürgert, dass es wirklich eigentlich jeder Tag ist. Also mittlerweile die einzigen Tage, wo ich nicht mit der Fuji fotografiere, ist, wenn ich komplette Reportage-Tage, Hochzeiten habe, wo ich 10 Stunden fotografiere oder so, also und eben nur fotografiere, dann benutze ich sie nicht. Aber ansonsten eigentlich immer. Also auch wenn ich so wie heute habe ich nur einen 3-stündigen Job gehabt, dann habe ich trotzdem in der Früh 2, 3 Shots gemacht, so beim Frühstück, beim Morgentee und so und war dann nachher mit meinem Mann noch spazieren draußen im Regen und da habe ich es auch mitgehabt und ja, also sie liegt immer irgendwo in Griffweite und es ist irgendwie auch für mich voll die schöne Abendroutine, weil ich bearbeite die Fotos dann auch immer noch kurz am Abend, also und es ist einfach eine super schöne Routine, am Abend dann einmal kurz darüber zu bearbeiten. Das dauert 10, 15 Minuten. Also ich brauche da jetzt nicht ewig. Und das ist nicht so, dass ich mir denke, da muss ich jetzt noch ausprobieren oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich einfach eine schöne Routine. Und das Coolste ist eigentlich für mich, dass ich so rückblicken kann. Also das ist halt wirklich wie ein Tagebuch. Und wenn ich mir denke so, warte mal, 2019 oder wurscht, 2021 im Juli, da waren wir doch irgendwann einmal an dem einen coolen Ort oder sonst irgendwas und dann schaue ich da in meine Galerie rein und dann klicke ich mir so durch die Tage durch und dann bleibe ich manchmal so richtig drauf hängen und merke so eine halbe Stunde später, hoppla, ich habe gerade, keine Ahnung, 25 Galerien durchgeschaut, weil ich gerade in irgendeinem Monat festgehangen bin und mal einfach schöne Erinnerungen angeschaut habe. Und, ja.
Wie schön. Ich stelle mir gerade vor, dass wir das alle machen, statt in irgendwelchen TikTok-Blasen zu hängen und dann dort die Zeit zu verlieren und nicht mehr zu wissen, was habe ich überhaupt in den letzten 30 Minuten alles konsumiert und was wurde mir da zwischen meinen Augen ins Hirn geballert. Einfach mal in der eigenen Fotografie rumzustochern und drin zu bleiben und in den Momenten sich wiederzufinden. Wie schön. Wo speicherst du das dann? Also du machst ja auch tägliche Insta-Stories, auch dein Instagram-Account packen wir in die Shownote. Also,
Also neben Festplatten, wo ich einfach die ganzen Rotodyne und alles speichere, aber die bearbeiteten Bilder, die packe ich in meine Pickdrop-Galerie. Also so. Ich habe quasi zwei Pickdrop-Galerien. Die eine ist eine rein geschäftliche und die andere ist eine rein private. Ist ein teurer Luxus, aber die nicht mehr leiste, aber ist halt ganz cool, weil, also ich meine, ich verkleinere die Bilder auch relativ stark, weil da sind sie wirklich quasi in ganz kleiner Auflösung drinnen, so dass es für die Insta-Stories reicht und zum Anschauen und so weiter super passt. Und aber da sind sie halt dann irgendwie alle griffbereit und die ganzen letzten Jahre halt wirklich drinnen. Ne?
Ich habe nach einer Alternative zu Pickdrop gesucht, lange jetzt auch, weil ich es auch geschäftlich gebraucht habe, lange Zeit, jetzt zuletzt viel weniger und ich weiß gar nicht, was sind das, 19 Euro im Monat oder sowas, die habe ich dann einfach auch mal geskippt und dachte, okay, aber eigentlich das ist schon ein sehr geiles Tool einfach, um auch Dinge zu präsentieren und für Kunden, um damit zu arbeiten, aber auch, wie du sagst, mal in Erinnerung zu schwelgen. Eine richtig geile Alternative habe ich noch nicht gefunden.
Ja, also gerade am deutschen Markt sowieso schwierig. Ja. Also es gibt natürlich noch Pixieset zum Beispiel. Das verwende ich für Hochzeiten. Also ich habe Hochzeiten ein bisschen gesplittet von allem anderen, weil Pixieset leider ein bisschen schöner ist, so in der Aufmachung. Und ja, für das verwende ich quasi für alle meine Hochzeiten und alle anderen Shootings und Reportagen und so kommen auf Pickdrop. Und es ist jetzt super, auch mit so Auswahltool für jetzt Porträt-Shootings oder so Sachen.
Ja.
Ist ja schon ganz cool. Und ja, mein Pickdrop sitzt eben auch in Deutschland. Das heißt also Datenschutz grundtechnisch super. Also ist auch immer nicht so verkehrt. Genau, also diese Galeriesysteme sind halt schon super praktisch, muss man sagen. Also, und wie du schon sagst, auch für die Präsentationen rein auch das professionelle Auftreten. Also ist natürlich, ja, Dropbox geht auch. Ja. Also, kann man auch Fotos damit verschicken, aber schön ausschauen oder gutes Tool zum Auswählen oder so ist das halt überhaupt nicht. Und da sind halt so diese Galeriesysteme halt schon echt cool. Also erstens machen die Kunden das dann super schön sauber für sich und das schaut schön aus. Das ist easy zum Runterladen und so weiter. Also finde ich schon ganz gut, ja.
Das ist so. Wenn man am Ende irgendwie Daten verschicken will, die fertig sind, kann man ja Dropbox, WeTransfer und was weiß ich nicht alles nehmen. Aber es kommt ja bei uns Fotografen immer auch, genau wie du sagst, so, wir machen schöne Fotos hoffentlich und dann wollen wir den Kunden doch auch was schön präsentieren und was nach, wie du gerade gesagt hast, es sieht einfach professioneller aus und dann einfach auch die Möglichkeiten, Dinge zu markieren, farblich zu sagen, hey, die eher nicht so, aber die 20 Bilder habe ich mit einer grünen Flagge gemacht, die sind safe, richtig gut und finde ich, ist sehr, sehr cool, aber ja, kostspielig, nun muss man da durch.
Ja, ja. Naja, du kannst es ja beim Steuerberater einreichen. Ja?
Also das stimmt.
Die 250 Euro im Jahr oder was es sind, irgendwie, also zumindest meine kostet pro Galerie so viel. Also ja, das gehört halt irgendwie mit dazu. Und ich sage immer, man hat ja sonst das Fotografen an sich. Du hast die Adobe Collection, du hast deine Galeriesysteme und du hast dein Kamera-Equipment. Aber du kannst, wenn du dein Kamera-Equipment musst jetzt auch nicht jedes halbe Jahr tauschen. Also wenn du gut drauf aufpasst, dann hält das ja doch ein bisschen. Und von dem her kann man ja aus relativ wenig, wenn man einmal das Setting hat, sehr, sehr viel machen. Also das ist ja schon ganz cool.
Ja, lass das die Kunden nicht hören, denn am Ende kommt es einfach wirklich auch drauf an, dass ein Fotojob, du wirst es noch mehr wissen in der Hochzeitsfotografie. Ich weiß nicht, wie sehr du dieses Thema, boah, ist das teuer, nee, da suchen wir uns lieber eine andere, auch schon erlebt hast. Aber ich finde immer diese Gedanken zu sagen, naja gut, der hat eine Kamera, die kostet, was kostet die, vielleicht 2000 Euro. Warum ist der denn so teuer, der Fotograf? Naja, weil es eben nicht nur die Kamera ist, die wir in der Hand haben, sondern es kommen ja noch ganz viele andere Dinge. Und dann in letzter Instanz eben Pickdrop, um Daten zu verschicken rüber. Und am Ende summiert es sich. Also von daher, ja.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja das technische Equipment ist die eine Seite, aber die Erfahrung, das Talent, die Herangehensweise, die Empathie, die man beim Fotografieren braucht und so weiter, ist halt, würde ich mal sagen, noch eher das Ausschlaggebende. Also kannst, ja, also diese Aussage, ja, die Kamera macht ja tolle Bilder.
Ja,
eh schön, ne? Dann drückst du es, also ich meine, ich habe das regelmäßig auf Hochzeiten, das sind dann meistens die betrunkenen Trauzeugen oder so, die dann irgendwie am Ende der Hochzeit dann irgendwann einmal neben einem stehen und sagen, darf ich mal ein Foto von dir machen? Und dann, also ich habe die Kamera immer auf so einem Gurt hängen und ich gebe die gar nicht vom Gurt runter, weil bevor der Besoffene da mit meinem Equipment herumläuft und dann gebe ich sie dem manchmal so in die Hand, noch am Gurt dran und sage, kannst du mal ein Foto machen? Ja, cool, ja, drücken ab, Fokus ist halt irgendwo, ja. Ja, das schaut ja gar nicht so cool aus. Naja, also das gehört halt schon ein bisschen mehr dazu, ja. Also das, naja, aber das wissen wir ja eh, wie das manchmal ist. Es ist halt einfach so diese Mischung und ja, so Preiskampf und sowas in die Richtung, also ich habe das natürlich auch, dass Leute anfragen und meine Preise lesen und sagen, sorry, aber das können wir uns nicht leisten, ist auch vollkommen okay. Also das, ich sage immer, ich verlange so viel, wie ich selber zahlen würde. Also ich weiß natürlich, dass auch Kollegen für eine Ganztagesreportage 10.000 Euro verlangen. Ich würde nicht so viel Geld dafür ausgeben, selbst. Also ich würde keine 10.000 Euro für eine Hochzeitsreportage bezahlen und deswegen verlange ich das auch nicht. Also ich verlange so viel, wie ich verlangen möchte, aber wie viel ich auch bereit wäre, für jemanden anderen zu zahlen. Also ja, das ist immer so meine persönliche Grenze. Und auch in der Porträtfotografie, also ich weiß, dass mein kleinstes Paket liegt so um die 400 Euro und ich weiß, dass das für manche irrsinnig viel Geld ist oder für viele 400 Euro sind viel Geld, nicht für manche ist es aber nie viel Geld. Und das zu investieren natürlich in meine Ansage ist und wenn man dann ein All-in-Paket nimmt für 700 Euro, das ist natürlich nicht wenig und deswegen verstehe ich auch, dass Leute natürlich nicht monatlich ein Shooting buchen, sondern das vielleicht einfach alle paar Jahre mal machen. Und genau, und das, und also wie gesagt, für mich funktioniert so seit Jahren eigentlich das ganz gut, dass ich sage, okay, mich hinsetze und wenn ich Preiskalkulation mache, dass ich einfach mir überlege, okay, was würde ich selbst zahlen? Was wäre mir das selbst wert? Was wäre ich bereit auszugeben? Und dementsprechend kalkuliere ich halt für Privatkunden und so weiter auch meine Preise.
Das ja. Und das ist ja auch mega klug und total legitim. Ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast mit, wenn Leute die Preise sehen und sagen, ah, das kann ich mir nicht leisten, dann ist das ja eine ganz vernünftige Ansage. Und dann kann man ja auch irgendwie sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man Leuten noch entgegenkommen kann oder was auch immer, aber das ist ja so. Aber zu sagen, das ist mir zu teuer, dann suche ich mir einen anderen und der Grund ist gar nicht, ich kann es mir nicht leisten, sondern ich will es einfach nicht zahlen. Das ist immer das, worüber ich dann nachdenke und sage, weiß ich nicht. Also ja, dann ist das halt so, dann musst du dir jemand anderes suchen, ganz einfach.
Absolut, also findet schon jeder Topf seinen Deckel, also auch in der Fotografie-Kundenbeziehung, also das, da findest du schon die richtigen dann zusammen, ne?
Absolut. Sag mal, Wie sehr hast du Momente, bleiben wir nochmal bei der Hochzeitsfotografie, wo du sagst, du machst das jetzt schon auch 2-3 Tage, wow, da ist was, das würde ich einfach bei der nächsten Hochzeit oder bei einem nächsten Shooting mal ausprobieren. Also gibt es noch so Momente, wo du inspiriert bist von anderen FotografInnen, die was ganz anderes machen als du sozusagen?
Ich würde schon sagen, also ich glaube nicht so super bewusst. Also ich setze mich jetzt nicht hin und mache irgendwie so Inspirationssuche und schreibe mir Sachen auf oder so oder speichere mir wirklich Sachen ab und sag, das probiere ich nächstes Mal. So in die Richtung würde ich sagen, eher nicht. Aber es bleiben einem ja trotzdem immer irgendwie Dinge im Kopf hängen und so, die man halt mal irgendwo gesehen hat. Und dann ist es eher so ein Momentding, dass man sich dann denkt, ach, mit dem, ich habe irgendwann einmal sowas gesehen und mit dem Paar könnte es super gut funktionieren. Oder die Location ist gerade genau das Richtige dafür, weil die irgendwie architektonisch genau das mit der Spiegelung jetzt hergibt, was ich letztes schon mal probieren wollte. Aber da hat es nett ausgeschaut, aber halt nicht so, wie es mir vielleicht gedacht hätte oder so. Und mit der Location funktioniert das jetzt voll cool. Also ich würde schon sagen, und es ist auch, ich bin natürlich immer wieder mal an gleichen Locations, also das passiert natürlich in der Hochzeitsfotografie auch, dass man mal, keine Ahnung, ich habe so eine, da bin ich so 1-2 Mal im Jahr, würde ich sagen. Und da finde ich es, glaube ich, immer besonders wichtig, dass man nicht so in Routinen kippt. Weil sonst macht man an den Locations immer das Gleiche. Also da, sonst ist man da wirklich so, ich weiß, was da funktioniert, das machen wir jetzt einfach und fertig und dann habe ich das im Kasten so ungefähr. Sondern ich versuche halt wirklich auch bei Locations, wo ich schon war oder öfter war, neue Ecken zu finden, neue Perspektiven zu finden und so weiter, weil ich finde, das hält auch das Köpfchen ein bisschen frisch und die Kreativität und so. Und also das finde ich schon super wichtig und so reportagemäßig im Ansatz. Also ich finde, Reportage ist also auch bei Hochzeiten, es gibt natürlich so Sachen wie, ja, eine Trauung läuft meistens sehr ähnlich ab, ja. Und da weiß man natürlich, okay, bei bestimmten Momenten, die sehr wichtig sind, da spiele ich vielleicht nicht. Also, weil ich einfach weiß, okay, das muss einfach auch drauf sein. Also, und da kann man dann eher, wenn man mal einen Second Shooter mit hat oder so, das dann nutzen, um vielleicht einmal die Momente anders drauf zu bekommen oder so. Aber es gibt einfach ein paar so Sachen, wo ich für mich selber sage, okay, das muss einfach so sitzen jetzt und da gehe ich jetzt kein Risiko ein, weil es den Moment halt wirklich nur einmal gibt und ja, das spielt jetzt nicht so mal dumm, aber so während der Reportage und so weiter finde ich es schon ganz cool, dann einfach einmal, keine Ahnung, mit Spiegelungen zu arbeiten und Handy rauszuholen und Handy-Spiegelgeschichten zu machen, weil das aber immer irgendwie einstecken oder auch so Momente abzupassen. Ich meine, das hat man bei so lange Reportagen finde ich immer wieder den Tag über, dass man irgendwo ist und dann denkt man sich, ach, der Spot ist halt saugeil und wenn da jetzt wer durchgehen würde, das wär's. Und dass man irgendwie so den ganzen Tag so mit dem einen Auge dann zu dem Spot rüberschielt und dann irgendwann sieht man, dass der Opa jetzt in die Richtung geht. Und dann sag ich mal, bereit quasi für den Shot und dann trifft man auch noch und das Licht war auch noch geil. Und also sowas ist natürlich schon cool, wenn dann einfach so Sachen aufgehen, bei so einer Reportage. Also ja, das macht es schon ganz cool.
Das ist ja so ein fast schon so ein typischer Street-Photography-Move, ne? Dass man ein Setting sieht und sagt, so, okay, wenn da jetzt jemand durchgeht, ich warte einfach 4 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, das kennst du sowieso auch genauso. Also manchmal sind ja so Momente, da schaut man 2 Sekunden vorher hin, sieht halt, wie geil das Licht da hinfällt und denkt sich, das wäre cool und jetzt geht eine Person durch, zack, und du hast das eigentlich sofort im Kasten und manchmal sitzt man vielleicht ein bisschen länger und manchmal wartet man auch vergeblich, ja. Und manchmal schickt man einfach dann seine Frau hin und sagt, stell dir mal kurz ins Licht, das ist cool.
Ich stand neulich in Köln an einer Ampel, an einer roten Ampel und habe, das hatte ich, glaube ich, vergangene Woche in der Insta-Story auch bei mir, so ein Garagenrolltor gesehen, links war so eine Kletterpflanze, die hochging, das Licht fiel total so über Kreuz runter, traf sich dann am Fahrrad und teilte sich unten wieder und ich stand da und hatte mein Handy, er ist immer in so einer Ladedingens während der Fahrt und dann habe ich das Handy rausgenommen, Scheibe runter, habe das irgendwie, die Szene auch so gesetzt irgendwie und die Ampel war mittlerweile wieder grün und Ich musste aber dieses Foto machen, sonst hätte ich mich sehr, sehr geärgert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also
bin auch schon oft mal wo zurückgefahren wieder. Ja. So klassisch, dass du irgendwo vorbeifährst und entweder im Vorbeifahren, wenn man sowieso gerade am Fahren ist oder so, sieht man was und denkt sich, fuck, oh Gott, und dann, dass ich schon mal wieder umdreht bin und dann halt, naja, nochmal retour und weil es halt jetzt ein Szenario war, was sich nicht verändert hat, aber was dann einfach ja, geil ausgeschaut hat und so. Also ich glaube, also gerade seitdem ich auch meinen Alltag so viel fotografiere, habe ich sowieso das Gefühl, dass ich noch viel achtsamer durch die Welt gehe, gefühlt. Also das war eh schon immer so, also dass ich viel geschaut habe und viel so in, keine Ahnung, so in Shootings gedacht habe oder mir sehr oft gedacht habe, ah, oh, das wäre schon eine geile Location oder da jetzt noch ein Mensch oder ein Paar drin oder sonst irgendwas. Also das war eh schon sehr oft der Fall. Aber so, ja, seit ich so viel im Alltag die Kamera herum habe und wie schon am Anfang erwähnt, mein Alltag passiert ja nicht nur am Hof, sondern findet auch alle 4-5 Wochen in Wien ein paar Tage bei meiner Familie statt und oft in München, weil ich da zum Arbeiten viel bin und dann bin ich zum Arbeiten überall irgendwo und von dem her ist es ja auch super spannend, andere Städte auch zu fotografieren und das ist eine ganz süße Rückmeldung, die ich voll oft kriege, wenn ich irgendwo auch so in, keine Ahnung, ein bisschen unbekanntere Städte oder so zum Beispiel bin, weil ich da irgendwie beruflich halt einen Job habe und so und dann fotografiere ich das und nehme das ein bisschen mit und suche mir noch irgendwas süßes kleines Café raus, wo ich noch ein bisschen abhänge, weil ich noch Zeit habe. Und dann sieht es jemand, der aus der Stadt kommt oder aus dem Dorf oder was auch immer. Und dann ist so oft die Rückmeldung, dass sie sagen, ich habe meine Stadt noch nie so gesehen. Und du hast da ganz viele Ecken, an denen ich schon so oft vorbeigelaufen bin, die ich überhaupt nicht als ja erachtenswert oder keine Ahnung oder schön einfach gesehen habe oder spannend oder so. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Und das ist direkt neben meinem Büro. Und ich bin schon 5000 Mal dran vorbeigelaufen. Aber irgendwie, keine Ahnung, war das jetzt, das aus deinen Augen jetzt zu sehen, einmal voll anders und spannend und so. Und das ist eigentlich immer somit das süßeste Kompliment irgendwie.
Hm. Ja, voll schön. Hast du, keine Ahnung, so 3 Tipps, wo du sagst, das sind Dinge, Leute, probiert das mal auch aus. So gerade dieses Thema Achtsamkeit und vielleicht einfach in den Alltagssituationen, wie man da diesen Blick schärft, auch aufs Neue, was eigentlich alt ist oder was immer gegeben ist?
Ja, ich finde es manchmal auch schön, also ich mache natürlich super viel Reportage und so weiter, aber wenn man jetzt zum Beispiel so Sachen macht, wie Frühstücken, Essen oder keine Ahnung was, ich richte halt auch gern meinen Tisch schön her. So, jetzt so ganz banal gesagt. Also wenn ich mir jetzt in der Früh irgendwie meinen Tee und ich mache in der Früh jetzt gerne immer so eine Morgenroutine, wo ich einfach Tee trinke und Musik höre und ein bisschen zeichne und nicht gleich aufs Handy starre, so ein bisschen geändert. Und dann finde ich das einfach auch schön, wenn ich mein Skizzenbuch dann da liegen habe und meine Stifte und so, dass ich mir das vielleicht auch ein bisschen arrangiere. Also das mache ich auch mal, dass ich quasi wie ein kleines Setting dann abfotografiere. Also das finde ich auch voll okay, in solchen Situationen auch einzugreifen quasi und sich den Alltag auch schön zu machen quasi. Also ich sag immer, ich bin halt auch total der Ästhetikmensch und Designmensch und so und die liebe halt irgendwie schön hergerichtete Ecken und so weiter. Und also sowas finde ich immer ganz cool, sie vielleicht einfach die banalen Sachen irgendwie auch schön zu präsentieren oder so und davon vielleicht auch mal Fotos zu machen, weil vielleicht denkt man sich nach dem 10. Tag in der Früh von der Müsli-Schale, schaut eh immer gleich aus. Ja, also wird das auch nicht spannend, aber vielleicht ist dann irgendwie mal ganz cool, dass man sagt, okay, vielleicht fotografiere ich einfach mal die Zutaten meiner Müsli-Schale so als cooles Flatlay oder so, bevor ich es in die Müsli-Schale packe. So irgendwas in die Richtung. Also das finde ich so zum Thema vielleicht auch ein bisschen eingreifend, das Ganze, oder wie man es irgendwie ja immer wieder herrichten kann. Dann bin ich auch immer Fan davon, ich mag das schon, Sachen immer wieder zu fotografieren, einfach nur, um auch die Veränderung zu sehen. Also das finde ich auch ganz spannend. Also es kann jetzt entweder die Natur sein, also wenn man jetzt irgendwie vielleicht in der Natur lebt oder reicht auch in der Stadt der eine Ginkgo-Baum, an dem man immer vorbeiläuft, den vielleicht auch immer wieder mitzunehmen und immer wieder zu fotografieren, weil einem da viel bewusster wird, wie der Jahreszeitenwechsel ist oder sowas in die Richtung. Also das hat mich das auch gelehrt, dass mir viel bewusster auffällt, es riecht schon nach Herbst zum Beispiel. Also irgendwann im Spätsommer, dass man das, und man sieht es irgendwie schon und keine Ahnung, solche Sachen. Also das finde ich einmal ganz, ganz spannend. Und ansonsten gerade so im städtischen Bereich finde ich, wenn man so ein bisschen, ich finde immer so Fenster super spannend und Fassaden von kleinen Geschäften und sowas in die Richtung, Spiegelungen, da kann man so alltägliche Sachen immer sehr gut einbauen, also wo man einfach einen Blickwinkel neu findet. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel, ich war in meinem Leben schon, ich weiß es nicht, 25 Mal in Berlin, oder keine Ahnung wie oft, aber sehr, sehr oft auf jeden Fall. Und ich habe irgendwann einmal eine Berlin-Serie, da habe ich noch nicht Alltagspoesie gemacht, also noch nicht jeden Tag fotografiert, aber ich habe mal beschlossen quasi, ich möchte Berlin mal ein bisschen anders fotografieren, als ich sonst immer mache, und habe so eine Serie gemacht, die habe ich Berlin Pocket Stories genannt. Die ist, glaube ich, sogar auf meiner Website. Kann sein, unter den Stories oder so. Und da habe ich Berlin nur über einen kleinen Handspiegel fotografiert.
Ach, krass.
Ja, also das war irgendwie, nur zwei, drei Tage oder so in Berlin, oder ja, ich weiß gar nicht mehr wie lang. Und da habe ich auch noch nicht so viel fotografiert. Und ja, habe irgendwie diese zwei, drei Tage halt dann nur so über diesen Handspiegel, diesen alten, fotografiert. Und das war irrsinnig cool. Also das war super spannend. Man ist auf ganz andere Perspektiven gekommen und man war irgendwie limitiert. Aufgrund dieses, erstens mal aufgrund dieses Spiegels natürlich, weil die Fläche eine ganz andere war und man manche Sachen vielleicht auch nicht so drauf bekommen hat, wie man es gewohnt ist oder so. Aber sowas finde ich halt einmal ganz cool, wenn man vielleicht mal dazwischen so kleine Challenges oder sie einfach auch mal überlegt, wenn es einem zu langweilig wird. wie könnte ich da irgendwie noch Shots machen oder keine Ahnung, ich kann mal überlegen, ich könnte mir auch vorstellen, so Serien zu machen, wo man nur aus ganz bestimmten Perspektiven fotografiert, wie zum Beispiel, dass man sagt, man macht nur aus Ebene vom Boden oder sowas in die Richtung oder keine Ahnung, ja, müsste jetzt mal überlegen, was mir sonst noch einfällt, aber sowas finde ich auch immer super, super spannend,
ja. Sich selbst zu challengen irgendwie, da haben wir heute häufiger auch schon mal drüber gesprochen, was man sich so für Aufgaben stellen kann irgendwie. Ich hatte jetzt Anfang des Jahres, hatte ich 2-4 Fotowalks in München. Genau. Und da habe ich dann den Teilnehmenden auch gesagt, so achtet mal drauf, wenn ihr euch was vornehmt. Also wenn ich euch jetzt die Challenge gebe, etwas Rotes zu fotografieren. Also geht raus und fotografiert nur was Rotes. Wie viele Dinge ihr seht, die wirklich rot sind. Und ich habe dann in dem Zusammenhang erzählt von meiner Serie, die ich hatte. Den Instagram-Account gibt es nicht mehr, aber der hieß Fahrradlos. Und ich habe nur Fahrradschlösser fotografiert, die nicht mehr an einem Fahrrad sind, sondern die alleine um irgendeine Laterne sind oder an einem Fahrradständer. Und es ist so verrückt, in dem Moment, wo ich das dann den Teilnehmenden erzählt habe, habe ich nur noch diese Fahrradschlösser überall gesehen, wie das dann in dieses Auge und in diesen Frame-Gedanken geht, den man dann hat. Das ist schon wild. Ich fand übrigens ganz schön, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, mir ist das bei Instagram irgendwann mal ausgespielt worden. Es gibt so einen Typen, der hat eine Tischtennisplatte fotografiert aus seinem Fenster, so von schräg oben, und fand diesen Blick wohl ganz cool drauf und hat dann immer wieder drauf geschaut und hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass diese Tischtennisplatte gar nicht nur der Ort ist, wo Leute Tischtennis spielen, sondern ein Ort der Begegnung, wo ganz viele Dinge passieren. Und daraus hat er dann eine Serie gemacht.
Ich glaube, ich kenne die, ja.
Voll. Es ist so wunderschön. Also es ist wirklich so banal eigentlich, aber so großartig.
Es gibt ja auch sehr viele so Streetshot-Serien oder so, wo Leute eben aus Fenstern fotografieren, wie eben das auch, und einfach so Straßenabschnitte oder sowas, Leute, die über Zebrastreifen gehen und halt einfach so die verschiedenen Leute. Und ich finde, sowas kann man jetzt, das ist natürlich super cool, wenn du da eh zu Hause bist und den Blick da immer hast, dann ist das natürlich so ein Langzeitprojekt. Aber ich finde, man kann das auch so als Kurzzeitprojekte machen. Ich kann mich erinnern, mein Mann und ich waren letztes Jahr im Herbst wieder in Japan und wir sind da in einem von unseren Lieblingscafés in Kyoto gesessen und mein Mann fotografiert ja auch, also der ist auch oft mein Second Shooter und so und hat halt da schon noch ein Auge dafür. Und wir sind dann so beide im Café gesessen und ich habe dann irgendwann zeichnet und so und er hat so aus dem Fenster geschaut und hat seine Kamera umhängen gehabt und hat dann einfach angefangen in der halben Stunde, dreiviertel Stunde oder so, die wir im Café gesessen sind, dass er einfach so aus dem Fenster durch diese Pflanzen durch auf die Straße fotografiert hat, weil da immer wieder Leute vorbeigegangen sind. Und ich meine, es hat einfach eine super coole, keine Ahnung, 10-Bilder-Serie rauskommen, die er dann schwarz-weiß gemacht hat und wo du halt einfach von alte Opas auf Rädern bis hin zu junge, durchgehetzte Frauen, die so mit Tüten vorbeigelaufen sind und also und Leuten auf Rädern und mit Kinderwegen und keine Ahnung was. Also irgendwie, ja, man kann ja also in kurzer Zeit einfach so ganz coole Serien erschaffen, finde ich.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man die Kamera dabei hat und es macht. Und
nicht zu viel drüber nachdenkt.
Genau, nicht drüber nachdenkt und die Kamera zu Hause lässt, sondern einfach die Kamera dabei hat und es macht. Ich habe mir irgendwann so eine Tasche gekauft hier, so anstatt so einer typischen, wie nennt man das denn, diese Hitbag-Sachen, die man um...
Ja, ja,
so, ne, so genau, und da ist einfach drin, das ist genau so, dass meine Fuji da reinpasst und die habe ich immer dabei. Diese Tasche ist immer dabei und weil da die Kamera reinpasst und auch ein kleiner Blitz im Zweifelsfall nochmal. Und das ist gut. Also nehmt die Kamera mit immer und macht einfach schöne Fotos. Das ist das, was ich hier ja auch immer sage. Ich habe hier noch auf meinem iPad stehen, auf meiner schlauen Liste für die Folge, habe ich stehen, du hast 16 wunderschöne Fotos geschickt, die hast du dann auf 4 runter kuratiert und ich habe 3 rausgesucht, die können wir gerne besprechen. Aber bevor das da steht, ist, was möchtest du denn wissen? Steht hier. Schön, dass du da bist. Gibt es etwas, was du wissen möchtest von mir?
Was ich von dir wissen möchte. Ja, ich möchte von dir wissen? Zum Beispiel, was noch so Ziel vom Podcast für dich ist. Also, was für Leute möchtest du zum Beispiel gerne noch im Podcast haben und was, oder vielleicht auch eine gute Frage, was sind so die Bilder, die du gerne besprechen wollen würdest? Geht das irgendwie in eine bestimmte Richtung? Also, willst du lieber mehr Reportage besprechen? Magst du lieber mehr Porträt besprechen oder so? Das wäre vielleicht auch ganz, ganz spannend, so deine eigenen Präferenzen auch mit einbringst.
Also an Gästen möchte ich Leute haben, und das ist jetzt kein Fishing for Compliments, aber so Leute, oder Fishing for Compliments ist Quatsch, ist das Gegenteil. Was ich sagen will ist, Honig um den Mund schmieren, wollte ich sagen. Das ist jetzt kein Honig um den Mund schmieren, aber ich würde gerne weiter so tolle Gäste haben wie dich, die nämlich einfach tolle Geschichten erzählen können und auch unseren Hörern da draußen Dinge mitgeben können. Und das ist ja das, was mich am allerglücklichsten macht, wenn ich eine Nachricht bekomme. Das Gespräch war so toll, ich habe die Kamera jetzt irgendwie immer mitgenommen und der Tipp war so super oder ich fühle mich total inspiriert durch dies und jenes, dann weiß ich, dass das für was gut ist. Und diese Nachrichten kommen und die machen mich total glücklich. Und das ist echt auch das, wofür ich es mache. Ich mache es auch ein bisschen für mich, weil Fotografie ist mein Yoga und ich spreche einfach total gerne über Fotografie mit Menschen, die auch gerne Fotos machen. So, von daher... Und deshalb an Gästen, bitte tolle Gäste einfach, die tolle Sachen zu erzählen haben. So, das ist genau das. Und gerne auch Leute, die wiederkommen. Und ich würde mich total freuen, wenn der Olli irgendwann demnächst mal wieder hier vorbeischaut. Oder Matthias, liebe Grüße, der übrigens auch seine Heimat Fröndenberg immer wieder neu in Szene setzt. Total schön, total cool. Und Bilder, die... Also ich glaube, ich habe keine Präferenz, weil entweder erzählen wir die Geschichte hinter dem Bild, was ja häufig dann eher so reportagisch, dokumentarisch ist, oder wir erzählen die Geschichte hinter dem Bild anhand, wie war das Shooting und was hast du dir dabei gedacht? Ich glaube, das Spektrum an verschiedenen Fotos, das wir hier schon besprochen haben, ist so groß wie die Fotografie selbst.
Ja, und ich glaube, die Abwechslung macht's, glaube ich, auch.
Ja.
Ganz spannend. Und gibt's was du unbedingt gerne noch fotografieren willst? Also hast du so entweder eine Wunschperson oder so eine Wunschreportage im Kopf, die du voll gern mal machen würdest?
Ja, ich habe tatsächlich etwas, also ich würde super gerne mal bei einem Formel-1-Rennen dokumentarisch fotografieren. Das ist etwas, weil ich bei uns in der Redaktion immer auch derjenige bin, wenn ich sage, so, lasst uns mal irgendwie eine Formel 1 Umsetzung machen, dann kommt von relativ vielen Leuten immer so, ja, aber Formel 1 ist nun wirklich jetzt nicht so fotogen, und dann öffne ich halt die Fotoagentur und denk so, da sind so viele coole Fotos in der Sportfotografie, und wenn man das aber noch dokumentarisch machen würde, das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, bei der Formel 1 wäre es wahrscheinlich, ich meine, es geht ja nicht nur darum, die Formel 1 Autos auf der Rennstrecke zu fotografieren. Das ist ja irgendwann einmal ausgeschöpft quasi, genau. Also eh klar. Aber ich glaube, das, was hinter den Kulissen passiert, das ist ja auch für viele Zuschauer so uneinsehbar. Also außer, dass man mal bei Boxenstopps, ja, das sieht man, oder dass man irgendwie ein bisschen sieht, was dahinter abgeht. Aber so gerade davor und danach wäre wahrscheinlich super spannend. Also da... Ja. Würde wahrscheinlich schon ziemlich viel Potenzial drin stecken. Ja? Aber ja. Gibt es in der Formel 1, dass die wirklich so ihre Haus- und Hoffotografen haben? Also ich bin überhaupt keine Formel 1-Guckerin, aber...
Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so tief in der Formel 1-Bubble. Also ich bin auch kein Formel 1-Fan im Sinne, dass ich jetzt jedes Rennen mir angucke. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, geil wäre, genau das einmal zu erzählen, so wie du es gesagt hast, so, ne, diese ganzen Sachen, diese ganzen Ingenieure, die verschiedenen Arten in ihren Overalls bis hin zu ihren futuristischen Schutzhelmen bei einem Boxenstopp, wo es dann einfach um Sicherheit geht, dass da irgendwie nichts brennen kann und so. Also, ist schon einfach sehr, 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 sehr spannend, glaube ich. Mhm. Aber ja, es ist wie in so vielen Bereichen im Sport, dass die Teams, genauso wie die Vereine im Fußball und so, mittlerweile wissen, dass sie natürlich ihre eigenen Geschichten am besten erzählen können, weil sie dann Herr ihres Contents oder Frau ihres Contents sind und auch kein Access-All-Area-Fotografen irgendwie ausstatten müssen, sondern einfach ihre Crew dabei haben. Das gibt's schon so. Aber ja, das ist etwas, das würde ich gerne mal machen. Da wäre ich auch nicht todtraurig, wenn das nie passiert. So, aber ich muss da mal ein bisschen mehr pushen, für dass ich mal gucke, dass ich ein paar Leuten davon erzähle. Vielleicht klappt es dann ja. Genau.
Ja, sonst fragst du mal bei den Junioren an oder so.
Ja, ich habe tatsächlich schon reinzukommen, ne? Ja, ich habe tatsächlich schon mal so geguckt bei so Porsche-Rennen, weil ich finde, Porsche ist auch so eine Marke. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit über Autos rede. Ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus, und das ist auch überhaupt nicht meine.
Ja, ich noch weniger.
Wir hatten gerade eine Panne auf dem Rückweg von Kroatien, und ich war glücklich, dass mein Schwiegervater dabei war, der dann sagen konnte, ja, Keilriemen ist kaputt. So. Und ich hätte wahrscheinlich reingeguckt in den Motorraum, hätte gesagt, ja, weiß ich nicht, sieht
ja
alles so aus.
Ja, man braucht halt Männer dafür, gell?
Naja.
Oh ja, ne? Na, ja. Aber find ich auf jeden Fall cool, ja. Und ich finde es ja immer schön, weil der Sport ja doch auch auf beruflicher Sicht und so bei dir ja auch eine sehr große Rolle spielt, wenn man da einfach so seine Leidenschaften hat und dann Reportagen auch in solchen Bereichen hat fotografiert. Also das ist bei mir, sicher auch spannend, eine Sportreportage zu fotografieren, aber ist zum Beispiel auf so meiner Prio-Liste gar nicht, irgendwie nicht das Erste, woran ich denke oder so. Ich denke wahrscheinlich viel mehr an, keine Ahnung, Künstler oder so, die ich irgendwie begleite oder sowas. Also das wäre, glaube ich, noch viel mehr das, an das ich als Erstes denken würde. Also so Handwerk und Kunst und sowas in die Richtung. Und ja, manchmal ergibt es sich ja auch spontan. Also wenn man Leute manchmal trifft oder so, und dann, wer weiß, wer da vor einem steht. Also das, ich habe das einmal gehabt in Irland. Ja, mein Mann hat dort gearbeitet, und wir waren in seinem ganzen süßen kleinen Cottage untergebracht. Und wie wir dann so reinkommen sind in unser Apartment, wir hängen dann an der Wand lauter so goldene Schallplatten. Die denken so, hä, wo sind denn wir da gelandet? Und dann sehen wir nur so Mimskala, Producer, bla bla. Er sagt, okay, wenn man kurz googeln will, also der Mimskala war derjenige, dem das Cottage gehört hat, so ein ganz süßer alter Opi mit weißem Bart und so. Und dann sind wir nachher drauf gekommen, dass der halt von Rolling Stones über Jimi Hendrix und Schieß mich tot produziert hat und in die 70s und 60s Jahre mit denen abgehangen ist und so. Und da jetzt auf seinem Cottage in Irland lebt und ja, da jetzt mit seinen Hunden und seiner Frau und seinen Pferden und dort noch malt und große Skulpturen macht und so. Und es war halt irgendwie so cool. Und das war für mich dann auch so ein Moment, wo jetzt mein Mann gesagt hat, gesagt habe, ich muss den fragen, ob ich ihn fotografieren darf. Der ist so cool einfach. Und ich habe dann schon so lange mit ihm im Garten, wenn ich draußen gesessen bin und zeichnen und habe schon die ganze Zeit mit ihm gequatscht und so. Und manchmal ist diese Hürde recht groß. Also obwohl ich jetzt überhaupt nicht am Mund geflogen bin. Also ich bin, sage ich mal, ich bin kein Olli Hugo, gell? Weil mit dem Olli ist es halt so, der labert ja alles an, was nicht bei drei am Baum ist. Und ja, und fotografiert er gleich drauf los. Und ich sage einmal zum Olli, sage ich mal, ich kann das nicht. Also ich würde die Person zwar auch fotografieren wollen, aber ich brauche da immer so total diesen, also ich muss mich da schon überwinden. Auch wenn ich nicht am Mund geflogen bin und ganz eigentlich so total offen bin und so, aber dieser Moment, zu wem hinzugehen und sagen, hey du, ich bin Fotografin und ich wollte dich mal fragen, dürfte ich vielleicht ein paar Fotos von dir machen? Also so, das dann quasi über mich zu bringen, das ist irgendwie immer noch eine große Hürde, keine Ahnung warum. Und da habe ich, glaube ich, auch bis zum vorletzten Tag gewartet, bis ich mir dann traut habe, ihn zu fragen. Und er war gleich so, mach ich total gern und so. Und dann hat er angefangen, mir wirklich Geschichten zu erzählen von irgendwelchen Jimi Hendrix Hauspartys und so, wo ich überhaupt vom Glauben abgefallen bin. Also das war das so geil einfach. Und es war irgendwie auch total eine schöne Serie, die ich da fotografiert habe. Aber ja, also ich glaube, sowas finde ich immer, also ich finde, wir müssen gar nicht Künstler sein, aber ich finde halt einfach Menschen so spannend und ich meine, das glaube ich, das ist eh was uns auch so verbindet. Also die Geschichten von Menschen und die halt irgendwie fotografisch festzuhalten oder deren Wesen halt einfach festzuhalten oder so, das ist eigentlich so mit das Spannendste, finde ich.
Ja, ich verstehe das total, dass diese Hürde sehr, sehr groß ist, Leute anzusprechen. Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch kein Olli. Olli ist, glaube ich, das Genie, was das angeht. Ich versuche es aber tatsächlich und versuche es auch Leuten, die Workshops machen, bei mir zu erzählen. Nein, hat man ja immer schon. Das Einzige, was man bekommen kann, ist ein Ja, gerne, so wie du es jetzt dann bekommen hast. Und dann kriegt man vielleicht sogar noch den Bonus, dass einem jemand irgendwie sein Leben erzählt. Viele Menschen wollen gerne ja auch nicht unbedingt fotografiert werden, aber miteinander sprechen so und freuen sich dann als über die Einladung sozusagen der Kommunikation.
Und ja, und das Interesse, glaube ich, auch.
Genau, ja. Und ich musste so dran denken, vor 2 Jahren war das, glaube ich, waren wir im Sommerurlaub und ich habe morgens immer den Kaffee gemacht für meine Familie und habe dann die Zeit, in der die Kinder noch irgendwie im Zelt waren oder irgendwie sich selbst beschäftigt haben, in der Hängematte gesessen und mal so 5 Minuten so einfach aufs Meer geschaut. Und da habe ich damals dann habe ich hier im Podcast auch schon erzählt, müsst ihr mal schauen, ob ihr die Folge findet, habe einen Fischer.
Den Fischer.
Gesehen.
Kann mich erinnern, ne?
Genau. Und habe gesagt, ey, ich muss diesen Typen fotografieren. Gar nicht, weil der super fotogen war oder sowas. Der war weit weg. Ich habe den nicht gesehen. Aber allein diese Routine, morgens in seiner kleinen Nussschale, um 7 Uhr dort die Netze einzuholen, alleine dann die Fische rauszuholen, die er braucht, nicht irgendwie um damit Geld zu verdienen im Zweifelsfall, sondern nur für sich und vielleicht seine Familie. Und da habe ich dann einfach auch so 3, 4, 5 Sachen angefragt in die Mittel und Wege und habe dann tatsächlich am Ende gesagt, so ja klar, übermorgen ist es mehr gut. Lass uns rausgehen. Ja. Und das war so, so toll. Und da muss ich sagen, also da meine Frau versteht das dann nicht so sehr, warum das so wichtig für mich war. Ne? Und warum ich das unbedingt machen musste. So. Das war so ein kreativer Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben. Ich hatte das so in mir, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt machen. Ich will das jetzt haben. So, ich möchte den begleiten und das dokumentieren, wie er da seine Netze einholt. Und ich wäre, glaube ich, auch echt traurig gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Oder wenn ich es nicht probiert hätte. So.
Ja, man ärgert sich dann manchmal selber, wenn es eine Situation jetzt recht schnell geht. Ich meine, das war der Fischer, den du ja öfter gesehen hast und so. Und dann hat man da ja auch Zeit, sich mental darauf vorzubereiten, zu fragen. Aber wenn das natürlich manchmal so Situationen sind, die so super schnell vorbeigehen oder dann Menschen an einem vorbeigehen, wo man sich denkt, fuck, was ein Typ oder wie toll schaut sie eigentlich aus oder was für ein interessanter Charakter und so. Oder ist der weg in der nächsten Sekunde und man denkt sich, Scheiße, ich hätte fragen sollen. Ne? Also das habe ich schon so oft gehabt in meinem Leben, dass ich nicht gefragt habe. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr irgendwann im Herbst bin ich bei uns in der Früh war ich joggen, also ich gehe in der Früh meistens laufen. Und passiert ganz oft dann so, dass wenn ich zurückkomme, noch schnell meine Kamera packe, weil das Licht gerade so geil ist und dann nur so eine kleine Runde mit der Kamera laufe. Und dann war halt wirklich ganz unverschämt schöner Sonnenaufgang mit Nebel und so weiter und überall schon die taunassen Felder und so. Und es hat halt richtig schön ausgeschaut. Und ich war gerade laufen und gehe dann so zum Hof und sehe plötzlich bei uns im Feld so einen alten Typen mit so voll Rauschebart und so langem Zopf stehen, mit einer riesigen Kamera, der gerade fotografiert. Und haben gedacht, ja, Landschaftsfotograf. Und dann steht da noch sein Jeep dort. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, wie cool schaut er eigentlich aus? Also, wir haben gedacht, ja, naja, wurscht. Ich hole jetzt mal auch meine Kamera und mache selber meine Fotos und so. Und dann bin ich wie so ein kleines Mäuschen, bin ich dann so um ihn herum geschlichen, obwohl er eh in unserem Feld gestanden ist, aber ich wollte ihn ja nicht stören. Und irgendwann, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, diese Lichtstimmung und der Typ, fuck. Oh, ich bin schon so halb heimlich habe ich ihn schon fotografiert. Ja. Ja, aber so richtig schönes, cooles Porträt, boah, das wäre es jetzt eigentlich. Und dann bin ich wieder mutiert zum kleinen Kind quasi, herzklopfen bis zum Hals und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt gehst du einfach hin und fragst. So hat sich herausgestellt, ist er auch Fotograf quasi, war aus Slowenien und dann habe ich ihm gefragt, ob ich vielleicht ein paar Fotos, weil ich finde ihn irgendwie so spannend und cool und so. Und haben irgendwie 10 Minuten geredet und so. Und er so, ja, natürlich, voll gern und so. Und dann habe ich da meine Porträts gekriegt von dem coolen Typen da in der Wiese im Morgenlicht. Und er hat sich voll gefreut und so. Und das war halt irgendwie, das war wieder so ein Moment, so manchmal über den Schatten springen ist schon,
ja
braucht's Herz halt manchmal.
Ja, genau. Aber am Ende, wenn es dann klappt, dann hat man auch das, was man sich vorstellt und geht nach Hause mit dem, wow, erstens war ich mega mutig und zweitens war es doch gar nicht so schlimm und drittens hatten wir ein cooles Gespräch und viertens geile Fotos. So. Also man kann eigentlich nur gewinnen. Und wenn er sagt, nein, danke, dann kann man ja trotzdem nett miteinander umgehen und sagen, ne?
Also, alles gut, wollte nur kurz fragen, ne? Genau. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Und jetzt kommt er von meinem Feld hier.
Richtig, ja. Verdammte Scheiße. Und er war total süß, weil er hat auch gleich gesagt, so, ja, wenn ich in Slowenien bin und so, dann soll ich gleich Bescheid geben, weil dann zeigt er mir nämlich die Gegend, wo er wohnt und so. Und so, okay, cool. Manchmal ist dann schon wichtig für einen selbst, dann über den Schatten zu springen und es doch zu machen.
Absolut. Absolut. Wollen wir mal über ein paar Fotos von dir sprechen?
Natürlich.
Du hast mir mehrere geschickt und ich habe mir drei rausgesucht und
jawohl.
Ich würde anfangen, das ist gut, dann haben wir eine Klammer zum Ende hin und gehen, okay, ich würde anfangen mit dem Foto. Ich beschreibe das mal so ein bisschen, was ich sehe und wenn ihr so ein paar Minuten zurückskippt, werdet ihr ein Thema finden, was wir schon besprochen haben, nämlich ich sehe ein Schwarz-Weiß-Foto und ich sehe auf diesem Schwarz-Weiß-Foto sehr viel unscharfen Hintergrund, Bokeh, wahrscheinlich sind es Bäume und Wiese und Natur und ich sehe in einem rechten unteren Bildrand eine Hand, die ins Bild geht, auch in der Unschärfe und diese Hand hat etwas in ihrer Hand, nämlich einen kleinen, wie hast du es vorhin genannt, Pocket-Spiegel oder
einen
so?
Einen Pocket Mirror, ja, Pocket so ein Handspiegel Mirror, quasi.
Genau, so einen kleinen Handspiegel, den man vielleicht in der Handtasche hat, um mal zu gucken, ob, keine Ahnung, das Make-up noch sitzt oder man Popel an der Nase hat. Und dieser Handspiegel ist auch der untere Teil, also ist ja immer so zweigeteilt, ist auch in der Unschärfe und dann kommen wir in den Bereich, wo es nämlich scharf wird und da sehen wir das Gesicht eines Mannes und ich habe ganz viele Fragen zu diesem Porträt, zu diesem Bild, weil ich mir noch nicht ganz genau erklären kann, was ich da sehe. Wir sehen eine gestochene Schärfe, wir sehen ein Gesicht, Auge, Nase, Mund und das rechte Ohr so ein bisschen. Markantes Gesicht irgendwie, sehr kontrastreich, aber irgendwie super weich alles. Und der Mann hat einen weißen, sehr gepflegten, kurzen Bart, also so eine Art Vollbart, aber kurz. Und er hat, wenn ich das richtig sehe, ganz helle Wimpern, also fast, also wahrscheinlich so weiß-blonde Wimpern und auch seine Augenbrauen sind genau so, was das ganze Bild so ein bisschen, ja, also die Person so super besonders macht. Also ich würde viel Geld bezahlen, im übertragenen Sinne, um die Person mal in echt zu sehen, also ohne diesen Spiegel. Es hat so ein bisschen Japan-Vibes, habe ich das Gefühl. So, also das ist irgendwie das, der könnte irgendwie auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum kommen. Und ich find's total krass, dass nur dieses Element, also der Spiegel von dem Porträt sozusagen, in der Schärfe liegt, und zwar gestochen scharf. Ja, was ist die Geschichte hinter dem Bild? Wer ist das?
Wer ist das?
Und was ist das für eine Situation? Weil das ist vielleicht, also ich würde jetzt mal behaupten, nicht Berlin. Pocket.
Nö, also es ist auch nicht Japan. Wir befinden uns in Frankfurt im Jahr 2019. Und zwar war das Shooting in den, wie heißen die? Ich glaube, Schwanheimer Dünen oder so in Frankfurt. Und der Marshall ist, also die Person, die du da auf dem Foto siehst, ist der Marshall. Und der Marshall ist ja ganz, ganz ein besonderer Mensch, und der ist Musiker vom Beruf und ist Albino. Also hat Albinismus. Mhm. Deswegen die weißen Haare, weißen Wimpern und weißen Augenbrauen. Genau. Und wir haben irgendwann einmal vor Jahren eben geschrieben, und ich war dann für eine Hochzeit oder so in Frankfurt, und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und habe gesagt, du hast Lust auf ein Shooting. Und er hatte so einen getakteten Zeitplan, weil an dem Tag halt irgendwas war. Und ich glaube, wir haben nur vielleicht eine halbe Stunde oder so oder dreiviertel Stunde vielleicht oder so Zeit gehabt, haben uns dann eben abgeholt von seiner WG, und wir sind dann in die Dünen gefahren und haben dann auch zu einer eigentlich eher ungewöhnlicheren Uhrzeit, so wenn man von Porträts ausgeht, weil man sucht sich ja oftmals die Morgen- oder Abendstunden aus wegen schönem weichen Licht und so weiter. Ich glaube, es war so, weiß nicht, 16 Uhr im Sommer oder so, also schon eher noch relativ hochstehende Sonne. Und genau, und die ganze Porträtstrecke, die findet man auch auf meiner Website, wenn man unter die Stories geht, da findet man die Strecke zum Marshall. Und die Strecke findet quasi eigentlich so unter großen Bäumen und eben in diesen Dünen, in dieser Dünenlandschaft, in dieser komischen Stadt. Und irgendwann einmal habe ich noch den kleinen Spiegel ausgepackt. Da waren wir eigentlich schon am Ende des Shootings. Und da ist, glaube ich, auch nur das eine Bild entstanden. Eigentlich aus Zeitmangel, weil wir eigentlich schon weg haben müssen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne noch eins ausprobieren mit dem kleinen Spiegel. Ja, machen wir noch. Und genau, dann habe ich ihm einfach den Spiegel in die Hand drücken und habe gesagt, schließ einfach mal die Augen und ich suche mir mal einen Blickwinkel. Und genau, und ich würde auch immer sagen, so meine Fotografie ist von Haus aus auch eher ruhig. Also irgendwie, ja, habe ich einen Hang zu einfach sehr ruhigen Bildern. Also ich mag das einfach sehr gern. Und das war alles, also auch die Shootings bei mir, die laufen eigentlich immer sehr ruhig und entspannt ab, und wir quatschen eigentlich die ganze Zeit, und es ist selten so, ja, cool, mach das und dass ich die Leute total viel um und um schicke und ja, geil, und das probieren wir das. Also das findest du bei mir jetzt nicht. Wir reden ganz normal und es sind eher so Anweisungen wie, magst dich einfach mal daher setzen, genau, und schau mal in die Richtung, oh, das ist richtig schön, super, bleib genauso, sieht's. Also so laufen meine Shootings ab. Und das war dann eben so ganz zum Schluss noch so, magst einmal den Spiegel nehmen, und das war dann irgendwie für mich so der perfekte Abschluss des Shootings, weil das war einmal nochmal so ganz exakt Fokus auf ihn. Ganz, wie er so richtig in sich ruht und wo die ganze Umgebung irgendwie nochmal so verschwimmt, weil eigentlich war es nicht wichtig, wo wir waren. Eigentlich, ja, war einfach so dieses Treffen und diese gemeinsame Leidenschaft quasi da einmal gemeinsam auszuleben, das war eigentlich dann so die Essenz im Prinzip. Also ich finde das Bild eigentlich so, obwohl man gar nicht so viel von ihm erkennt, also man kann ihn gar nicht so als ein Ganzer erfassen, aber trotzdem ist es irgendwie so die Essenz aus dem Shooting, irgendwie das Bild. Und das ist, ja, zwar vor 6 Jahre alt oder so das Foto, aber noch immer eins meiner, glaube ich, liebsten Porträtfotos, die ich je so gemacht habe.
Ja, voll schön. Was hat er zu dem Bild gesagt?
Er hat mir damals geschrieben, dass er die Serie an sich quasi sehr, sehr schön findet. Also war glaube ich, happy damit.
Ja. Ja, voll gut. Also gefällt mir sehr, weil es einfach on point ist und auch ruhig, hast du gesagt, aber ich finde auch so emotional, ne? Also es ist nicht nur ruhig im Sinne von durchatmen, wir sind hier, sondern irgendwie transportiert es sehr viel Emotion. Sehr schönes Bild.
Dankeschön.
Ja, ich muss mir das nochmal ein bisschen länger angucken.
Mach das.
Aber ich hoppe einfach mal zum zweiten Bild und auch da würde ich zustimmen, auch wenn du es noch gar nicht gesagt hast, aber ich würde zustimmen, dass auch hier Ruhe Teil des Bildes ist. Wir sehen wahrscheinlich trotzdem eine sehr hektische Situation insgesamt. Wir sehen ein Auto, ein Taxi, ein gelbes Taxi. Diesmal würde ich aber sagen, sind wir nicht sehr weit entfernt von Asien, vielleicht sogar Japan. Ja, gut. Genau. Was steht da auf der Tür? Ja, das sind keine Schriftzeichen von uns hier in diesen breiten Graden. Wir sehen ein gelbes Taxi. Wir sehen das gelbe Taxi nicht komplett, sondern im Anschnitt. Wir sehen die hintere Tür der Gäste. Vorne sieht man den Fahrer leicht im Anschnitt, aber schon die Fahrertür ist nicht mehr komplett im Bild und auch das Heck des Autos ist nicht mehr komplett drauf. Die Reifen sieht man nicht und der Fokus geht deshalb relativ eindeutig und klar auf die Fahrgastkabine und dort sitzt nämlich in dieser Hektik, in dieser Situation des Taxifahrens ein kleiner Junge, angeschnallt, würde ich behaupten, wenn das der Gurt ist, also das ist schon mal gut auf jeden Fall, er sitzt dort und hat die Hände ganz entspannt auf dem Fensterbrett, hat ein Auto ein Fensterbrett, aber da, wo das Fenster runtergeht, an der Fensterscheibe, seine Hände ganz entspannt liegen, sein Kopf liegt auf den Händen und er guckt so ein bisschen aus dem Bild heraus, Richtung nach vorne und ist, ja, müde, verträumt, vielleicht ist er die Hektik leid, vielleicht hat er aber auch gar nicht dieses Hektikempfinden. Er guckt auf jeden Fall sehr, sehr ruhig, entspannt raus aus dem Auto. Im Hintergrund sieht man noch seine, ja, Mutter oder Oma im Taxi sitzen und sie sind auf dem Weg, wo auch immer hin. Der Taxifahrer vorne hat, sehe ich gerade noch, das Fenster so halb auf, guckt in die andere Richtung und ja, ein sehr schönes Bild, was glaube ich 1100 Wörter vertragen könnte. Man kann sich so rein fantasieren in die Situation. Und ich würde behaupten, du hast das Bild einfach an der Ampel gemacht, während die da vorbeigefahren sind, im Stadtstau langsam vorbeigefahren.
Das bist auf jeden Fall super nah dran, ne? Ja, also das Foto ist in Osaka entstanden und das war ein richtiger Glücksgriff. Also das war nicht eines dieser, ich sehe eine Situation und erfasse sie vielleicht auch ganz lang oder so, oder die stehen da und ich sehe ihn schon von Weitem und versuche dann quasi das Foto zu machen oder so. Das war wirklich halt einfach ein Riesenzufall. Und wie du schon sagst, die standen gerade an einer Ampel und es war wirklich, also wer schon mal in Osaka war, also da gibt's Stellen in Osaka, da ist wirklich Getümmel. Also da sind tausende Menschen gefüllt auf einem Haufen. Und das war in dem Fall auch so. Und wir sind irgendwie, glaube ich, auch gerade irgendwie so zu einem Übergang gegangen, zum Straßenübergang. Und das war halt wirklich einfach so dieser klassische Moment. Ich hatte die Kamera gerade in die Hand, weil ich kurz davor irgendwas fotografiert habe und habe sie noch so in der Hand gehabt und drehe mich irgendwie so nach links rüber und sehe den Jungen da und sehe diese ganze Situation. Und in dem Moment springt die Ampel schon auf grün, also von denen. Und ich habe einfach nur die Kamera hoch und habe abgedreht und 2 Sekunden später war die Situation vorbei. Also es war wirklich dieses klassische, ja, wenn der Fokus nicht gesessen wäre, ja, wäre es halt so gewesen, ne? Und die Situation war so schnell vorbei. Aber wie du lustigerweise auch sagst, das war so trotzdem einfach so, also für mich so ein super fokussierter und ruhiger Moment. Also es war dieses Klassische, es ist um dich herum so ganz, ganz viel Trubel und so. Und du siehst diesen, ja, diesen einen Ausschnitt, der da in dieser hektischen Welt eigentlich passiert. Und die Situation bleibt für dich einfach nur für 2 Sekunden stehen und du drückst ab und es ist alles wieder vorbei. Und wahrscheinlich hat es niemand anderer gesehen, so ungefähr. Und das finde ich auch so super schön an Fotografie. Also das ist was, was mich einfach also toucht an Fotografie, weil es einfach, ja, es hält halt einfach wirklich den Moment fest. Und es kennt sich ja jeder, wenn man irgendwo was gesehen hat, was entweder absolut absurd oder richtig schön oder keine Ahnung was war und du warst der Einzige, der das gesehen hat. Und du kannst das auch mit niemandem teilen. Und man versucht also verzweifelt die Menschen in seiner Umgebung ab, so bitte, hat das irgendwer von euch gesehen, bitte. Und dann, na, hat niemand gesehen und so. Und das war so richtig so ein Moment. Also ich glaube, weil das einfach so, es war wie aus einer Filmszene. Der kleine Junge, der da einfach durch diese riesige Stadt Osaka fährt und da mit ganz großen Augen quasi aus dem Fenster verträumt schaut und dann auch noch, dass der Taxifahrer und die Mama, Oma oder wer auch immer auf der Rückbank sitzt, dass die einfach auch wegschauen, dass die nicht seinen Blick auf die Welt haben, dass die quasi mit was ganz anderem beschäftigt sind und so. Irgendwie, es war, ja, war irgendwie wie so eine Filmszene und es war, ja, ganz großes Glück dabei, dass ich das erwischt habe.
Ja, das, genau, das ist ein, tatsächlich ein sehr cinematisches Foto auch, ne? Es könnte irgendwie auch Teil eines Films sein, so. Und was ich gerade gedacht habe, ist, diese Sekunde ist, oder diese 2 Sekunden, in denen du das Foto gemacht hast, reichen ja nicht aus, um die Geschichte zu beeinflussen. Und was ich damit meine ist, wie cool wäre es eigentlich, wenn dieser Junge in 30 Jahren auf dieses Foto blicken könnte und sagen würde, wow, ach ja, krass, zu Osaka, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber dieses Foto, ich erinnere mich, dass mich diese Häuser hier so imponiert haben, weil es alles so groß und gigantisch war. Das ist so cool das ist, dass du es festgehalten hast.
Das ist bittersweet, ja.
So schade ist das, dass der Junge dieses Bild nie sehen wird, irgendwie, ne? Auf der anderen Seite dreht sich die Welt weiter und es macht nichts und es ist schön, dass du den Moment festgehalten hast. Aber ich sag dann auch immer, ich denke dann auch immer so, wir haben ja die Gabe, was auch immer, die Möglichkeit, sagen wir mal so, um es nicht zu hoch gestochen zu sagen, die Möglichkeit, eben diese Momente festzuhalten und diese Momente dann eben auch Leuten zu schenken. Ne? Also wenn ich Leute fotografiere oder fotografiert habe, so wie in diesem Bereich, ich habe mir jetzt auch so einen kleinen Drucker gekauft von Canon, dann versuche ich den Leuten das Bild auch immer mitzugeben irgendwie, weil das ist halt ein Moment, den, klar, wir können auch alle das digitale Bild austauschen, hey, was dein Instagram ist, schick mir eine Nachricht, ich schick dir das, dies, das, aber in dem Moment, das habe ich auch neulich mal irgendwo gesehen, ich glaube, es war TikTok oder so, da ist so ein Typ, der hat ein Foto von jemandem gemacht und irgendwie in einem U-Bahn-Schacht oder sowas, also im U-Bahn, an einer U-Bahn-Station und ist dann mit dem Typen in die Bahn gestiegen, ohne ihn zu, ne, also das Ganze wurde mitgefilmt, aber der Typ, den er fotografiert hat, hat das nicht gesehen und dann hat er auf seinem iPad, hatte das Foto bearbeitet, hat es dann ausgedruckt, geschickt, noch irgendwie eine Zeile dazu geschrieben und als der Typ dann aus der Bahn gestiegen ist, hat er ihm kurz auf die Schulter geklopft und ihm dieses Foto gegeben. Boah, Gänsehaut, ey. Irgendwie ja. So.
Das ist schon cool, wenn man irgendwie dann doch noch mit dem Menschen kurz connecten kann. Ja. Und man, ja, wenn man jetzt keinen Drucker mit hat, zumindest vielleicht trotzdem kurz, schreib mir einfach auf Instagram, ich würde es dir voll gern schicken, das Foto.
Genau.
Weil das ist ja, also ich habe das auch letztes Jahr in Japan, war ich auf einer Insel Itoshima und so und da war einfach super schöner Sonnenuntergang und da ist ein Mädchen gesessen, die habe ich dann fotografiert. Also die war die hatte eine Analogkamera in der Hand und hat gerade ein Foto vom Meer und so gemacht. Und es war einfach super schönes Licht und habe sie fotografiert, während sie fotografiert hat. Und dann sind wir eigentlich schon weitergegangen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss mal kurz umdrehen. Ich würde so gerne das Foto geben, weil manchmal ist das so schade. Ja. Also so gerade bei Street- und Travel-Fotografie, wenn dann der Moment schon wieder vorbei ist und sie wissen halt nie, dass es das Foto auf der Linie gab oder so. Da bin ich ganz schnell zurückgehuscht und habe ihr das gesagt und sie hat sich voll gefreut und hat mir dann gleich auf Instagram geschrieben, sie war aus Korea und so. Und also ich finde es auch immer total schön, wenn man diese Momente dann einfach weitergeben kann, weil sie sind ja auch mit Schuld an dem Foto. Also ohne sie gäbe es ja
auch so, nicht. Genau, sie sind ja einfach Grund des Fotos. Mhm. Ja, ja, und wenn es dann noch eine Fotografin ist, dann wird sie das Problem kennen, dass sie wahrscheinlich relativ selten auf Fotos zu sehen ist.
Classy.
So, das ist, wir kommen gerade aus dem Urlaub und ich glaube, es gibt von mir.
Ist wenig drauf, oder?
Es gibt von mir 3 Spiegel-Selfies auf der Campingplatz-Toilette, wo ich mit dem Handy ein Foto von mir gemacht habe, das dann vielleicht in ein Fotobuch kommt, weil ich dann auch sagen will, übrigens, ich war auch dabei.
War auch mit, ne? da musst du entweder Selbstauslöser-Fotos mit der Family oder so integrieren in den Urlaub, dann immer so einen Spot so, halt jetzt Selbstauslöser-Time, also entweder so integrieren. Oder du musst deiner Frau doch das Fotografieren beibringen, ne? Es hilft nichts.
Ja, wir waren
ganz. Den großen Vorteil, dass mein Mann ja auch fotografiert. Ja. Und früher war es, also der hat sich jetzt vor eineinhalb Jahren, hat er sich jetzt ein Fuji jetzt auch gekauft. Der hatte schon früher im Urlaub ab und zu mal auch eine Kamera mit, aber eigentlich fast immer nur ich fotografiert. Und jetzt gibt's von den letzten Reisen, es gibt total viele Fotos von mir. Du wirst es nicht glauben, es ist eigentlich ausgeglichen, ja. Bin wirklich auch auf Urlaub mit dir.
Ja, sehr gut. Wir waren zusammen in New York, bevor die Kinder da waren, 2-mal. Und da hatte ich ihr auch eine Kamera gekauft und 2 Objektive. Und da hatte sie auch, glaube ich, Spaß an der Fotografie, aber dann irgendwann nicht mehr.
Naja, wenn die Kinder größer sind, kommt vielleicht wieder.
Ja. Ja, ich habe übrigens jetzt, wo wir 2-mal über Japan gesprochen haben, noch eine viel bessere Antwort auf deine Frage, was ich noch mal fotografieren möchte. Mhm. Ich möchte unbedingt mal in Japan fotografieren. Ich möchte unbedingt mal nach Tokio und mit Olli möchte ich unbedingt eigentlich auch mal nach Hongkong, weil er so davon geschwärmt hat. Das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, die beiden.
Ist schön da. Also Hongkong war ich noch nicht, aber Japan war ich ein paar Mal und ich glaube, das wird dir sehr gefallen. Ne?
Ja.
Das auf jeden Fall gibt es ganz viel zu entdecken. Ja.
Ja, und da jetzt USA gerade persona non grata Reiseziel ist sozusagen, wäre das vielleicht etwas.
Muss man gerade nicht hingehen.
Nee. Okay, ein Foto habe ich noch und dann schließt sich ein Kreis, weil es ist ein Foto, was ich, kriege ich genauso wie der Typ gerade Tränen in den Augen, um ehrlich zu sein. Was für ein Foto. Wir sehen ziemlich sicher ein Hochzeitsshooting, eine Hochzeit, die du fotografiert hast. Und wir sehen vielleicht den Brautvater und die Braut, würde ich jetzt mal behaupten, einfach ohne es zu wissen. Vorne rechts in der Unschärfe ist die Braut. Man sieht ein weißes Kleid im Anschnitt. Man sieht nur die Schulter und den linken Arm von ihr. Im Haar, in ihrem braunen Haar hat sie so ein, wie nennt man das denn? So ein Schmuck in den Haaren. Es hat bestimmt einen Namen, aber ich weiß es nicht.
Haarschmuck.
Ein Haarschmuck, genau. Und man sieht so im noch die rechte Hand und beide Hände halten, ich behaupte jetzt einfach mal, den Brautvater, der ein älterer Herr ist, der ein unfassbar tolles Gesicht hat mit wunderschönen Falten, ganz coole Frisur. Und dieser Typ hat, also ich glaube, hat Tränen in den Augen. Ja, hat Tränen in den Augen. Und ich glaube, es sind Freudentränen, Glückstränen. Er hat den Mund weit aufgerissen. Das Bild ist jeder einzelne Muskel seines Gesichtes macht gerade irgendwas und sprüht gerade irgendwas aus. Und ich glaube, das ist ein unfassbarer Moment des Glückes. Der Rest des Bildes ist im Hintergrund einfach nur sehr, sehr schön abgesetzt von dem Motiv von den beiden. Boah, was für ein Foto.
Ja,
mehr kann ich dazu nicht sagen.
Eines meiner liebsten Fotos, die ich je gemacht habe.
Ja.
Und ist der Brautopa übrigens, nicht der Vater. Und die Situation war halt, also das war so die Gratulationssituation eigentlich, also wo die Leute dann halt ihm anstehen und gratulieren und so. Und ich finde die bei einer Hochzeit immer total wichtig. Und ich stehe wirklich bei einer Hochzeit immer direkt hinterm Brautpaar und versuche wirklich jeden mal festzuhalten, weil das einfach oftmals sehr schöne emotionale Momente sind. Und als der kam, also das war schon, da waren noch 2, 3 Leute vor ihm und ich schaue dann immer schon so, wer kommt als nächstes, während ich noch fotografiere und so und sehen schon, wie er schon mit den Tränen kämpft und gleichzeitig aber so lacht und so eine Freude und ja, ausstrahlt und so. Und in dem Moment, wo er dann eben zur Braut und Bräutigam gekommen ist, ist halt einfach alles aus ihm rausgebrochen. Und immer, da gibt es eine Serie, ich glaube, ich habe denen 10 Bilder davon abgegeben. Obwohl ich normalerweise immer so, ja, von jedem so 1, 2 Gratulationsbilder reicht ja, um Gottes Willen. Aber also, ein Foto war sweeter als das andere, ja? Und er war wirklich einfach, also er hat einfach nicht gewusst, wohin mit seinen Emotionen. Ja. Und er war wirklich am Lachen und Weinen gleichzeitig und hat sich einfach so gefreut für die zwei und das war einfach so, so süß. Und ich glaube, es ist bis heute das meistgelikedeste Foto auf meinem Instagram-Account. Und ja, der existiert seit 2011 und hat ungefähr 4000 Beiträge oder so. Aber ich glaube, er ist unangefochten Spitzenreiter, also
ja.
Aber sehr beliebt. Und was das Foto einfach für mich nochmal besonderer macht, ist, dass er nicht mehr lebt. Die Braut hat mir vor, ich glaube, das ist, also die Hochzeit war auch so, ich würde sagen 2018 oder sowas im Dreh herum. Und die Braut hat mir so vor 2, 3 Jahren oder so, glaube ich, war das, hat sie mir geschrieben. Also ich habe ja zu vielen auch noch Kontakt, aber von denen habe ich schon ewig nichts mehr gehört gehabt. Und dann hat sie mir geschrieben, sie wollte einfach nochmal ganz, ganz großes, riesengroßes Danke da lassen, weil der Opa ist gestern eingeschlafen. Und dieses Foto hängt ganz groß bei ihnen in der Wohnung. Weil das für sie einfach, also ja, das zeigt einfach den Opa, weil ihr Opa einfach so ein herzlicher, lieber Mensch war und der einzige von so den väterlichen Figuren in ihrer Familie war, der Emotionen zugelassen hat. Also der Papa war, glaube ich, einfach so ein bisschen Stinkstiefel und hat nie so wirklich gezeigt und so. Und der Opa war immer so das komplette Gegenteil und hat halt irgendwie immer, ja, der hat geheult, wenn er heulen hat müssen und so weiter. Und der war scheinbar immer total emotional auch. Und ja, und dann hat sie mir eben noch geschrieben, dass, ja, dass das Foto für sie einfach sehr, eins der wertvollsten Dinge ist, die sie so hat. Und das ist halt schon, boah, das berührt halt schon auch als Fotografin. Also wenn man dann sowas hört, wie schöne, wichtige Momente man da einfach festgehalten hat. Und ja, na, das war schon ein Special-Opa. Also Opas auf Hochzeiten waren immer cool. Also so Opas generell sind cool.
Ja.
Fotografiere ich gern. Aber der war schon sehr süß und hat, ich glaube, da habe ich auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt hinter der Kamera. Also passiert schon nochmal, wenn dann solche Momente sind und der einfach so, ja, der war einfach ein Beutel voller Emotionen und alles ist rausgebrochen und es war einfach super süß.
Ja. Wow. Kann ich total nachvollziehen. Wow. Krasses Bild, krasse Geschichte irgendwie und einfach wundervoll, dass es dieses Foto dann gibt. So, ich meine, ja, boah, da ich muss man ja nicht drüber nachdenken, so, aber gäb's dieses Foto nicht, gäb's sicherlich eine Erinnerung. Aber ich finde, Erinnerungen verblassen.
Ja, die macht's greifbar irgendwie.
Ja, und Fotos verblassen auch, aber langsamer. Und heutzutage kann man Fotos im Zweifelsfall nochmal drucken und sich nochmal aufhängen und die Erinnerung so konservieren irgendwie. Total schön.
Hast du schon mal deine Eltern oder Großeltern, wenn sie noch leben oder so, hast du die schon mal porträtiert oder fotografiert?
Nee, das ist etwas, was mir auch schmerzlich wehtut. Mein Papa ist relativ früh gestorben. Meine Großeltern sind auch in dem Jahr gestorben und in der Zeit habe ich zwar fotografiert schon, also ich habe immer fotografiert, aber lange nicht so, wie ich heute fotografieren würde. Und das ist sicherlich etwas, also es gibt auch total wenig Fotos, ich habe total wenig Fotos von meinem Papa und mir zusammen zum Beispiel. Also weil er, wenn fotografiert wurde, hat er zu Hause auch immer fotografiert und dementsprechend war er dann auch seltener auf den Bildern. Ja, das ist etwas, was ich gerne gemacht hätte irgendwie, weil auch mein Opa mütterlicherseits auch ein ganz toller Opa war. Jedes Mal, wenn ich irgendwie Heinz Rühmann sehe oder höre oder ja, dann denke ich an meinen Opa, der irgendwie so ein kleiner Heinz Rühmann-Double war. Ja, nee, habe ich nicht.
Ja.
Ist aber vielleicht ein Tipp für euch da draußen.
Wollte gerade sagen, ja.
Ja, also
wenn... Also ich habe das all meinen Großeltern verpasst, außer bei meinem Opa.
Ja.
Den habe ich, ich glaube, der ist sehr alt geworden, muss man sagen. Der ist 96 geworden oder ist im 96. Lebensjahr verstorben. Und so 1,5 Jahre vorher oder so, habe ich mir irgendwann mal gedacht, ich muss meinen Opa fotografieren, weil ich habe auch so ganz eine besondere Beziehung zu meinem Opa gehabt. Und durch meinen Opa bin ich zur Fotografie gekommen. Also der hat auch irrsinnig gern fotografiert und so. Und die Serie ist eine der wichtigsten, die ich je in meinem Leben fotografiert habe wahrscheinlich. Also das war einfach nur so, während ich ihn besucht habe, so vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, eh bei ihm zu Hause in seinem Zimmer, wo seine Fotografien hängen und so. Und einfach ein paar schöne Fensterporträts und so, also eigentlich super simpel, jetzt nichts, wo man sagt, wow, also das, keine Ahnung, das Foto ist halt, keine Ahnung, ästhetisch der geilste Shit oder so. Nein, aber das ist halt einfach super wertvoll für mich und so. Und da bin ich schon sehr froh, dass ich das von meinem Opa gemacht habe. Aber ich habe es zum Beispiel auch noch nie von meiner Mama oder meinem Papa gemacht. Ja, weil man wahrscheinlich eben nie so dran denkt. Naja, könnte ja doch irgendwie was sein oder so, gell? Aber es ist eigentlich, ist es ja so ein Aufruf, wenn sie noch da sind, dann...
Mach das mal.
Ja. Mach das mal, ja.
Ja, ich finde auch, was du gerade gesagt hast mit Fensterporträt und nicht irgendwie der heiße Scheiß, so, das muss es ja auch gar nicht sein. Im Gegenteil, je authentischer und einfacher, desto mehr Echtheit ist wahrscheinlich in dem Porträt. Also wenn du jetzt irgendwie ein Studioset aufbauen würdest, klar, kannst du auch mit einer geilen Lichtsituation, schwarz-weiß, dies, das machen. Aber darauf, das ist ja gar nicht das, was du damit bezwecken willst, behaupte ich jetzt einfach mal. Also es geht ja einfach nur, und ich glaube, den Menschen im Kern, in der Seele zu treffen, dafür braucht's
nicht viel.
Nicht viel. Nö. Dafür braucht's eine gute Verbindung und einen guten Moment.
Absolut.
So. Also, ihr Lieben da draußen, ich habe noch gar nicht gesagt, schön, dass ihr da seid. Wir quatschen hier seit einer Stunde 40 oder so und ich habe euch noch gar nicht so richtig begrüßt. Das passiert mir immer wieder, weil ich mich aber auch so über die Gäste freue, verdammt. Also, schön, dass ihr da seid und das ist, glaube ich, so der schönste Tipp, den wir euch gerade an die Hand geben können. Vielen, vielen Dank, Nadine, dass du das mal so in den Fokus holst. Fotografiert doch einfach mal eure Großeltern und eure Eltern. Oder auch eure Familie einfach mal. Ja, das ist schön und wichtig und toll.
Ja.
Ah, wow. Ich glaube, an der Stelle, ich glaube, ich würde es einfach hier schließen. Wollte
sagen, schöner Abschluss, oder?
Ja, oder? Also,
ja.
Ich könnte, glaube ich, noch 2 Stunden mit dir quatschen. Aber ich glaube, das ist der richtige Moment, um das auch zu unterstreichen.
Ja. Bin ich dabei.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr schön, dass du bei uns warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen.
Ja, schön war's. Immer wieder gerne.
Sehr gut. Ja, dann lass uns das doch mal wiederholen. Genau. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt über Nadine, Dini, hast du gesagt?
Dini, ja. Dini. Ich kann's auch Dini sagen, ja.
Danke. Dann checkt mal die Shownotes, da verlinken wir alles. Ihr habt das sicherlich auch im Folgentitel alles schon gesehen und auch bei Instagram. Folgt ihr bitte. Wir haben noch gar nicht über deine Illustrationen gesprochen. Auch das hatte ich noch auf dem Zettel stehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Aber danke für deine tollen Geschichten, für die tollen Bilder und für den schönen Abend.
Voll gerne und schön, dass ich reinschauen hab dürfen.
Immer, immer wieder. Sehr gerne. Ihr Lieben da draußen, jetzt habe ich euch gerade begrüßt, jetzt verabschiede ich euch schon wieder. Das war Episode 108. Es wird eine Episode 109 geben, da bin ich ziemlich sicher. Geht raus, macht Fotos. Nimmt die Kamera mit, auch das hatten wir heute schon. Und vielleicht, also wenn es nicht zu intim für euch ist, Gebt uns doch mal ein Feedback, ob ihr schon eure Eltern fotografiert habt, eure Opas und Omas. Und wenn ja, verlinkt uns unter den Fotos, falls ihr sie veröffentlicht habt. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil das sind sehr private Momente und private Bilder. Aber erzählt uns sehr, sehr gerne, ob ihr das gemacht habt. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn nicht, macht es. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Passt euch auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.